Weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an diese Sprachnachricht, an die legendäre in der Folge mit Evgeny Pefnov. Da war mir schon klar, okay, den Mann, den müssen wir mal einladen. Diesen Weltklasse-Linksaußen aus Dänemark in Diensten des HSV Handball. Und heute ist es soweit. Kasper Mortensen ist am Start bei Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Kurz Schmieso, freue mich immer, wenn ich so ausgefuchste, so Spezialhandballer wie den Kasper Mortensen für Sky kommentieren darf. Die DKB präsentiert übrigens die heutige Folge. Er ist es ja schon mal geworden, DKB-Spieler des Monats, und zwar im Februar, der Kasper Mortensen. Und ihr seid wieder gefragt, weil der Mai hat, wenn ihr diese Folge hört, ja nur noch ein paar Tage. Und dann wird wieder der DKB-Spieler des Monats gewählt. Was ist Kasper Mortensen für ein Typ? Mich hat einiges, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, in diesem Gespräch dann doch irgendwie an das erinnert, was ich so von Sander Sargosen neulich gehört habe. Dieses unfassbare Mindset, diese unfassbare Liebe zum Handball, das habe ich heute bei Kasper total wiedergefunden. Der Typ macht sein eigenes Videostudium von Torhütern und schneidet seine eigenen Videos zusammen. Ist aber auch einer, das werdet ihr merken, so viel gute Laune, mit dem kann man so gut lachen. Zum Beispiel einfach nur, als er die Geschichte erzählt hat, wie er sich so gesehen hat auf dem Nationalmannschaftslehrgang und wie ihn seine Kumpels und Teamkollegen gesehen haben. Da bin ich einmal komplett abgebrochen. Und eine Geschichte, die hat uns Morten Olsen auf dem roten Teppich ausgerollt quasi. Ganz Dänemark will ihm einen Preis verleihen. Und wo ist Kasper Mortensen? Auf dem Klo. Irre Geschichte. Er wird da uns alles erzählen, aber der kann auch ganz nachdenklich und da ist mir echt was hängen geblieben, als er so drüber erzählt aus seiner Zeit in Barcelona, wie es halt ist, wenn es mal ein bisschen anders läuft als der Weg, den man sich so vorgestellt hatte. Naja, genug der Vorrede, ein Riesentyp, ich finde eine Riesenfolge in allen Facetten. Lustig, nachdenklich, er ist alles zusammen. Kasper Mortensen. Also ich glaube, so entspannt hat sich's noch nie einer gemacht bei uns im Podcast. Kasper Mortensen. Kasper, ich grüße dich sehr. Servus, schön, dass du dabei bist.
Moin, moin.
Du musst uns mal kurz beschreiben. Das kann ja jetzt nur ich sehen. Unsere Hörer können es nicht sehen. Wie hast du dich hingelegt? Du hast dich sogar geweigert, das Headset über den Kopf zu ziehen. Du hast es dir um den Hals gezogen sozusagen. Ich merke schon, du bist ein entspannter Mann, der sich schön mit einem Kaffee auf die Couch legt und dann ein Interview gibt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist eine gute Beschreibung, Jimmy. So, ich sitze zu Hause in meiner Sessel, Beine hoch. Du hast mir sehr geholfen, mit diesen Geräten aufzupacken, weil ich hatte nur ein riesen Paket bekommen von unserem SoMe-Manager und es war zwei kleine Pakete drin. So, ja, das war überragende Hilfe von dir. Ich fühle mich wie ein FBI-Agent momentan, weil so Geräte und technische Dinge habe ich noch nie gesehen.
Ich glaube, das FBI, da musste man, glaube ich, früher auf der richtigen Frequenz das Radio einstellen und dann kamen so geheime Codes angeblich. Ne?
Ja, guck mal, vielleicht, du weißt etwas, ich nicht weiß.
Vielleicht kriegen wir das in Zukunft auch irgendwann mal hin.
Vielleicht ich find, bist also du ein so spektakulär. FBI-Agent,
ja. Ja, da wäre ich aber sehr schlecht undercover, ehrlich gesagt, ja, wenn ich das hier einfach so erzählen würde, weißt du? Kasper, was hast du heute so gemacht? Es ist der Freitag, der 20. Mai, also ein paar Tage bevor ihr diese Ausgabe hört. Was stand heute bei dir auf dem Programm?
Ich war im Kraftraum. Wir haben eigentlich frei, zwei Tage vor Spieltag. Wir spielen gegen SC Magdeburg am Sonntag und das ist eigentlich für jeder zu entscheiden, was man möchte machen und das ist sehr, sehr individuell. Manche gehen ein langes Spaziergang oder laufen draußen um Alster oder etwas anderes oder gar nicht. Ich gehe in meinen Kraftraum für schnelle Beine zu haben für Sonntag. Mhm.
Das brauchst du natürlich, das für deine Spezialdisziplin, Tempo-Gegenstoß sozusagen, das trainierst du.
Genau. Einer von dir.
Was sind die anderen? Sag gerne mal.
Das kommt später, sowieso.
Alles klar.
Ich bin sehr bescheiden. Du musst fragen und dann probiere ich etwas zu antworten. Aber ja. Ja, wie du sagst, das ist einer von meinen Paradendisziplinen, ja.
Wirklich, würdest du sagen, dass du es. Ich habe eher das Gefühl, nein, ich will, oh Gott, was ist jetzt der. Also. Du haust ja schon gerne auch mal dem Torwart einen Ball hinter dem Rücken ins Tor. Ne? Ist das nicht das Gegenteil von bescheiden?
Ja, aber jetzt bin ich außer den Handballplatz, so, da bin ich sehr bescheiden.
Ja. Wie kommt das eigentlich so an? Ich habe gestern nämlich mit dem Präsidenten nochmal, mit dem Vizepräsidenten nochmal über dich gesprochen.
Sehr interessant, ja. Was hat er denn gesagt?
Ja, ich konnte es nicht so ganz, also er war so ein bisschen hin und her schwanken zwischen Kasper, muss man sowas machen lassen und warum macht der Typ solche Sachen? Er konnte sich nicht so ganz entscheiden, wie er dazu stehen soll, zu diesem Rückhandwurf von dir.
Ich glaube, ich habe zweimal in meiner Karriere das gemacht im Spiel und einer war das erste Premier in Kopenhagen, Weltmeisterschaft 2019. In meiner Heimat und das war für meine Vater einfach eigentlich, weil ich spreche immer mit meinem Vater vor alle Spiele. Der ist früher Handballcoach und ich mache sehr, sehr viel Vorbereitung und so weiter auf alle unsere Spiele. Ich gucke sehr, sehr viel Video, ich schneide selber Video von allen Torwarten und gucke sehr, sehr intensiv alle Torwarten an. Und beim der Rebmann gab es eine Möglichkeit für Hinterrücken, weil der springt sehr, sehr aggressiv raus immer und so weiter. Und in dieses Spiel wollte ich eigentlich unbedingt für meine Mannschaft gewinnen. Und in dieser Situation gab es eine Möglichkeit für genau diesen Wurf. Wir haben gesprochen vor das Spiel, darum kam es. Und dann war ich auch sauer, dass wir haben das erste Spiel verloren gegen Göppingen mit einem zu Hause. Meine Premiere vor vielen Menschen hier in Hamburg. So, ich war noch sauer. So, ich hatte neun Monate gewartet für dieses Rückspiel.
Ach krass, aber das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, das war so ein Moment, da hast du es gefühlt, dann hast du den ausgepackt. Aber das war bei dir wirklich, du sagst, das ist der Wurf, der zu dem Torwart gut passt. Da bin ich jetzt schon krass überrascht. Das finde ich krass.
Ja, wie gesagt, ich mache immer ganz, ganz viel Vorbereitung. Bei der Rebmann war überragend. In unserer Premiere hier in Hamburg gegen Göppingen hat er, ich weiß nicht wie viele, 17 Paraden gehabt. Und die haben mit eins gewonnen. So, ja. Ich hatte 9 Monate gewartet für diesen Moment, und weil ich noch sauer war, weil wir hatten alles im Griff zu Hause, aber trotzdem mit einem verloren, wo wir waren selber schuld, weil wir haben wirklich viel verworfen auf der Rebmann. Wie war überragend in diesem Spiel. So. Und dann habe ich mir vorbereitet und wie gesagt, es war Möglichkeit wert, weil der folgt dir sehr, sehr viel auf Gegenstoß. Und da habe ich nach rechts gesprungen und dann der hat mir gefolgt, genauso wie ich habe mir vorbereitet am Video. Und dann, ja, warum nicht?
Sehr, sehr geil. Aber krass, dass du das mit so, das heißt, du nimmst dir selber so die Videoaufzeichnung. Ihr habt da, glaube ich, ja so ein Videoportal. Ich habe mit Finn Lemke mal drüber geredet, wo ihr alle Spiele angucken könnt. Und du gehst da selber rein und schneidest dir deine eigenen Videos von Torhütern zusammen.
Ja, genau. Ich schneide gern 3-4 verschiedene Spiele zusammen. Und dann analysiere ich alle 2 Torhüter von jeder Mannschaft, welche Typen die sind und so weiter. Ich kann natürlich alles nicht sagen, aber ja, mache ich. Jedes Spiel. Ja.
Wie viele Stunden gehen da drauf? Für sagen wir mal ein Bundesligaspiel, wenn du die 2 Göppinger Keeper analysierst. Wie viele Stunden sitzt du da?
Das kann ein paar. Also ich runterlade so, wie gesagt, die 3-4 Spiele, verschiedene, wie ich mir entscheide für. Gern unser selber auch, unser eigenes Spiel von dem Hinspiel zum Beispiel. Das dauert vielleicht 1 Stunde zu schneiden. Und dann gucke ich zusammen und schicke es zu meinem Vater und rede auch mit den anderen Außenspielern in meiner Mannschaft. Ich schicke die Videos weiter und dann reden wir alle zusammen. Und dann gucken wir. Aber das ist, ein Ding ist Vorbereitung, ein anderes Ding ist in genau diesem Moment, wo ich werfe, weil die Torwarten gucken auch sehr viel Video auf mich oder anderen Spielern. So, das ist immer so eine Mischung von beiden, finde ich.
Und krass, aber das ist schon ungewöhnlich, oder? Also ich kenne das nur so, dass in der Regel die Trainer die Videoschulung machen und dann den Spielern vorsetzen und dann müssen die Spieler halt möglichst sich das angucken. Aber da bist du schon die Ausnahme, oder? Dass du dein eigenes Videostudium selber schneidest.
Ja, also ich kann nur für mich selber reden. Ich weiß nicht, wie die anderen Spieler machen, aber ich mag eigentlich gern, das hat auch mit Erfahrung zu tun, aber ich mag gern, dass keine Überraschungen kommen zum Spiel, dass nicht etwas unerwartet kommt, dass, wo ich denke, warum habe ich nicht mir vorbereitet für das. Ich mag gern, dass ich bin total vorbereitet, auch von den Angriffen, von Abwehr, von die so, es kommt nicht, dass ich nicht erwartet, weißt du. Da bin ich halt ja, so ein Typ, wie ich bin.
Und welches Tor oder du oder auch einzelner Torhüter in der Handball-Bundesliga ist am schwersten zu bezwingen quasi? Wo ist am schwersten eine Lücke zu finden, dass man sich sicher ist, dass der Wurf reingeht? Was hat dein Videostudium ergeben?
Ich finde eigentlich alle Torwarten in der Bundesliga sind wirklich, wirklich gut. Das ist die stärkste Liga der Welt. Und wie gesagt, wenn man nicht vorbereitet, dann nehmen die halt die Bälle und dann verwirrst du. So gut ist die Liga. Und ich will nicht einer sagen, wie überragend ist als anderen, weil, wie gesagt, und das habe ich auch viel mit meiner Phase gesprochen, über das, wenn ich nicht vorbereite mich und nur auf 90% werfe, dann nehmen die Torhüter einfach die Bälle. Und so ist das einfach im Profisport. Ich finde, es gibt wirklich viele sehr, sehr starke Torhüter.
Und du hast vorhin gesagt, im Kraftraum warst du heute schon. Heute, wo es jedem so ein bisschen freigestellt war von Toto, was er machen kann. Du bist so ein richtiger Trainingsweltmeister, habe ich mir sagen lassen. Der eine oder andere sagt sogar, man kann es mit Cristiano Ronaldo vergleichen, der ja als der Wahnsinnigste im Fußball gilt, was Training angeht. Würdest du das auch sagen? Bist du so extrem?
Cristiano Ronaldo weiß ich nicht, aber ich habe eine große Inspiration von Kobe Bryant zum Beispiel. Und ich finde eigentlich in meiner Karriere jetzt und die letzten paar Jahren probiere ich einfach zu optimieren, alle Punkte, was möglich wäre. So, wenn ich irgendwann aufhöre, sage ich, okay, ich habe alles gemacht, was ich konnte und so bin ich halt. Und das hängt auch zusammen. Ich habe mit einer sehr, sehr krasses Frau in Dänemark zusammengearbeitet seit 11 Jahren oder 12 Jahren. Das ist eigentlich 11 Jahren jetzt. Und das ist mein privaten Physio- und Trainingspartner und sie hat meine Mentalität komplett geändert in diesen 11 Jahren.
Inwiefern? Kannst du das ein bisschen erklären?
Nicht so viel Bullshit, einfach hart arbeiten.
okay. Und vor 11 Jahren warst du noch viel Bullshit und wenig arbeiten?
Ich glaube da, da war ich viel jünger, aber... Ja, wie gesagt, sie kennt mich gut und wir haben zusammengearbeitet 11 Jahren und sie hat jedes Mal mir aufgebaut nach einer Verletzung und so weiter und ich habe so viel Respekt für Lisa und sie hat mir meine Mentalität total geändert und ich rede mit sie fast mehrmal jedes Woche. Für wo kann ich optimieren und in Kraftraum und so weiter, ja.
Krass, okay. Also richtiger Personal Coach. Und ist das eher, sagt sie dir immer wieder aufs Neue, was du jetzt machen musst oder kannst? Oder ist es auch ein bisschen so, dass mit der Zeit sie so, wie sie über Sachen denkt, dir das vermittelt hat und deswegen weißt du selber schon immer besser, was man machen muss?
Ja, das kommt eigentlich an, welche Woche wir haben. Ich schreibe immer, welche Woche wir haben und kommt an, wann ist Spiel und wann haben wir Training mit Mannschaft, weil das ist das Wichtigste, was Toto sagt und wann wir haben Training. Und wie gesagt, wenn ein freier Tag gibt oder mehreren freien Tagen, dann rede ich mit sie und was ist möglich und so weiter und welche Übungen ist optimal für Spieltag. Aber generell die letzten ein Jahr kenne ich meinen Körper so gut, so ich weiß genau, welche Übungen ich muss machen. Ich mache zum Beispiel alle Beinübungen nur einbeinig und so weiter. So, also es hat alles mit kleinen Details zu tun.
Um das andere, um ein Knie zu entlasten oder warum einbeinig?
Ja, genau. Also eigentlich, weil du, wenn du trainierst zweibeinig, dann trainierst du eigentlich unbewusst sehr, sehr wenig dein schwaches Bein, sollen wir sagen. Und wenn du, lass uns sagen, du machst 10 Wiederholungen in Kniebeuge oder 6 Wiederholungen sogar in Kniebeuge, Front Squat zum Beispiel, und dann schaffst du nur 4 auf linkes Bein, aber 6 locker auf rechtes Bein, weil deine linkes Bein ist vielleicht schwächer, aber das merkst du nicht, wenn du machst zweibeinig zum Beispiel, weil dann übernimmst dein rechtes Bein einfach so. Das ist ein kleines Detail.
Mhm, krass, okay. Und das ist alles, was deine Trainerin dir beigebracht hat, so?
Ja, genau.
Das hätte ich jetzt auch null gewusst.
Genau, das ist ein von 1000 Mal.
Ja, von ganz vielen Sachen. Ja. Ist das, Kaspar, wie viel ist so Verzicht irgendwie auch im Sport? Weil weißt du, wenn ich dich dann spielen sehe, du wirfst gern deine Unterarmwürfe im Gegenstoß, es sieht immer alles leicht aus, du bist schon weg, kriegst den Ball an der Mittellinie und haust ihn halt rein. Aber wie viel ist so dieser Weg davor? Ist weil du von Kobe vorhin geredet hast, der hat sich ja unfassbar immer kaputt geschuftet. Ist das auch so? Also zwingst du dich selber oder findest du Freude daran, solche Sachen extra hart zu trainieren?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist eine Mischung von alles. Aber zum Beispiel mit Handball hat es viel zu tun mit Wiederholung. Und wenn ich einen Wurf 1000 Mal Wiederholung gemacht, dann vertraue ich auch diesen Wurf. Und vielleicht sieht das zufällig aus für dich, aber ich habe das geübt in meiner ganzen Karriere jetzt über 20 Jahren. Und das ist natürlich auch mit viel Freude zu tun. Ich liebe Handball, ich liebe mit meinen Mannschaftskollegen auf die Plätze zu stehen und ich habe immer viel Respekt für unsere Gegner. Aber ich bin so hungrig, so ich will immer gewinnen und ich bin wahrscheinlich das schlechteste Verlierer der Welt. Und das glaube ich auch meine guten Mannschaftskollegen schon weiß. Und ich probiere einfach mir selber so pushen jeden Tag und jeden Spieltag, weil ich will halt nur gewinnen.
Was ist bei dir nach einer Niederlage? Wie, bist du einfach nur sauer? Sprichst du mit keinem mehr? Wirst du laut? Oder wie wirst du, wenn ihr doch mal verliert?
Ja, das kommt eigentlich an, wie die Niederlage ist. Zum Beispiel, wenn wir sind selber schuld, bin ich echt sauer. Also wenn wir spielen gegen ein Gegner, zum Beispiel Berlin oder etwas, wo wir keine Chance haben, okay, weil die haben viel besser gespielt, keine Frage. Okay, wir müssen besser trainieren, alles, aber wenn wir selber schuld sind, dann ist wirklich, boah, dann habe ich es schwer zu akzeptieren, weil ich weiß genau, wie gut wir sind, wenn wir spielen gut und wir machen die Dinge gut und so weiter, aber ja, kommt eigentlich an, wie die Niederlage ist. So eine gute Mischung für alles. Ja.
Treibt dich eher die Lust nach Siegen an? Oder das klingt jetzt eher so, als würde dich das antreiben, dass du es einfach unerträglich findest zu verlieren?
Also wie Anfang an den Podcast habe ich 9 Monate gewartet, um Göpingen zu schlagen für diese Revanche. So, ich war relativ sauer.
Geil, dass sich sowas, okay, das ist spannend, dass man aus sowas so seine Kraft ziehen kann. Was hast du dir von Kobe Bryant abgeschaut, wenn du sagst, der war einer, der dich sehr inspiriert hat?
Ich finde, seine Mentalität war überragend und wenn du hörst, alle diese Geschichten von anderen Gegenspielern, was die sagen über ihn und der hat so viel trainiert und alles rausgehaut, was möglich war und der hat auch so viel Respekt gekriegt, weil der hat sehr, sehr viel gearbeitet für das und und war in Los Angeles Lakers. Seine ganze Karriere ist auch unfassbar und seine Meisterschaften und so weiter. So, ich habe auch sein Buch gelesen und ja, ich finde ihn überragend.
Mhm. Hast du auch das so ein bisschen die Kehrseite? Also er ist für mich auch wahrscheinlich sogar mein allergrößter Lieblingsspieler, aber die Kehrseite war ja so ein bisschen, er konnte ja auch schlecht mit Leuten umgehen, die eben nicht so gearbeitet haben wie er. Deswegen ist er mit Shaquille O'Neal zum Beispiel irgendwann auseinandergegangen. Wie ist es bei dir? Wirst du auch manchmal unerträglich für deine Teamkollegen, die vielleicht mal an dem Tag nicht so Lust haben, so hart zu trainieren wie du?
Ich glaube, Kobe war einfach krass und das ist auch immer gefährlich, wenn so unfassbar viel Geld liegt auf dem Tisch und Amerika ist auch anders gebaut, weißt du. Ich bin sehr, sehr Profi und ich erwarte auch viel von meinen Mannschaftskollegen, aber ich habe auch Respekt, dass alle sind verschiedene und das wäre auch langweilig, wenn wir alle gleich sind. So beim Training habe ich Fokus, dass wir trainieren. Die Dinge, wir haben uns vorbereitet für die Spieltage, aber ich habe auch sehr, sehr viel Spaß, weil das muss auch Spaß und lustig sein, Handball zu spielen. Das sollte man nicht vergessen.
Mhm. Wie war das für dich, als diese Schocknachricht kam, dass er gestorben ist? Macht das irgendwas mit dir, wenn so eine Ikone, auf den man aufschaut, auf einmal weg ist? 40, 50 Jahre, bevor man es vielleicht erwartet hätte?
Ja, es war unfassbar. Das ist immer merkwürdig mit so einem Ding, weil man fühlt sich, dass man kennt ihn, aber man kennt ihn gar nicht, weißt du? Mit so einem Riesenstar und ich war in Barcelona da und hat die Nachricht gelesen und da ist er, das kann nicht wahr sein. Und hat auch weitergeleitet an meine große Bruder, war früher Profifußballer, 10 Jahre älter als ich und der konnte auch nicht fassen. Und ja, das war ein Schock. Das war so unrealistisch, so irgendwie.
Ja, ja. Total. Will man nicht wahrhaben und er hat ja immer echt wie unbesiegbar gewirkt. Du bist ein großer NBA-Fan, ne? Du sitzt mir auch gerade gegenüber und hast ein Miami Heat-Shirt an.
Genau.
Mit der 6 oben drauf, also noch die guten LeBron-Zeiten. Wobei jetzt sind die Heat ja gerade wieder gut unterwegs. Schlägst du dir gerade die Nächte um die Ohren und schaust die Serie gegen Boston zum Beispiel, die gerade läuft?
Ich gucke immer Recap den Morgen danach, weil ich muss regenerieren und ich schlafe auch viel. Das will meine Mannschaftskollegen auch sagen, wenn du mit dir redest. ich schlafe wirklich viel. Ich gucke mal immer den Tag danach. Aber ja, das ist stark und geil, dass Miami wieder zurück sind. Aber ich bin keine Miami-Riesen-Fan, ich bin halt LeBron-Fan, weil ich war da in Miami in 2012, um NBA zu gucken mit meinem Kumpel. Und dann gab Playoffs mit Miami Heat gegen Brooklyn und LeBron hat in 6 gespielt und ich habe auch immer in 6 gespielt. So. Hat gut gepasst.
Wie viel schläfst du denn? Oh Gott, das interessiert mich nochmal. Wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf? Was ist bei dir normal?
Also ich schlafe gern 10 Stunden oder so.
Okay, das ist echt viel. Stark. Ich dachte schon, mach gerne so 9, aber 10 finde ich schon sehr,
also
sehr viel.
Ja, also zum Beispiel 9 habe ich geschlafen heute Nacht und dann war ich im Kraftraum und dann kam ich zurück und hat Mittagessen mit meiner Frau gegessen und dann eine Stunde so Mittagsschlafen gemacht, weil meine Körper hat mir gesagt, deine Beine braucht jetzt zu regenerieren.
Aber das ist ja voll gut. Ne? Das ist ja auch so, das braucht jeder ein bisschen anders. Da kann man sich auch irgendwie nicht bei jemand anderem was abgucken. Findest du, ich weiß nicht, gibt es was von, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber was irgendwie NBA, NFL uns so in Europa, speziell in Deutschland noch voraus haben, es wirkt irgendwie alles so groß und shiny, man ist so fast erschlagen, wenn man das sieht alles. Findest du, der Handball kann sich ein bisschen was von diesen Sportarten irgendwie abgucken? Würdest du dir das wünschen, dass das ein bisschen wie zum Beispiel mehr wie in Miami läuft, die ein oder andere Sache?
Also ich finde, die NBA macht einen überragenden Job mit, das ist eine große Show und für die Zuschauer ist das überragend. Es nervt mir ein bisschen, dass die haben 700 oder 800 Auszeiten, so das dauert ewig, vierte Quarter immer, aber außer das finde ich, es ist ein überragendes Spiel und wie viel die sich bewegen in Abwehr und wie die können die Würfe in den Korb legen, das ist Hut ab, weil das ist einfach ein überragendes Spiel, aber das ist zwei verschiedene Spielarten, Handball mit viel Kontakt, Vergleich mit Basketball, aber ich glaube, wir können ein paar Sachen lernen, auf jeden Fall.
Also, dass man es ein bisschen so unterhaltsamer, mehr Show macht in die Richtung, oder was würdest du
sagen? Ja, aber es ist auch so ein Balancegang, weil ich glaube, das kann auch ein bisschen zu viel sein, aber ja, immer ein bisschen mehr für die Zuschauer ist immer gut, finde ich, weil die bezahlen auch Geld für Karten und die wollen natürlich auch gern ein bisschen Unterhaltung haben, außer die Handball-Dinge, wie auf die Platte kommt, aber ja, ich finde trotzdem, dass wir machen ein überragendes Ding hier in Bundesliga und in Deutschland, das ist sehr, sehr Weltklasse, finde ich.
Ja. Letzte Frage noch zum Basketball. Ist LeBron in der Diskussion für den größten aller Zeiten? Ich werde immer abgewatscht, wenn ich sage, man sollte da zumindest mal warten, was er am Ende seiner Karriere dann insgesamt alles erreicht hat. Wie siehst du es?
Ja, der ist auf jeden Fall dabei in Top 3, finde ich. Mit Michael Jordan und Kobe Bryant, da hast du schon drei krasse Typen, aber ja, ich muss natürlich ja sagen, weil ich bin ein riesen LeBron-Fan und was der hat geschafft. Wenn er hat in 16 gewonnen mit Cleveland, war überragend. Ja. So, ja, da muss ich ja sagen. Aber das ist riesen Debatte und Diskussion, das weiß ich, gehört dazu.
Ja, ich werde von den alten Haudegen immer dafür niedergemacht, aber es ist mir auch egal. Ich stehe dazu, ich finde, dass er in diese Conversation reingehört. Kasper, wie läuft es eigentlich beim HSV gerade? Wie zufrieden seid ihr so mit den letzten Wochen der Rückrunde? Ihr habt euch ja ganz schnell, war klar, mit dem Abstieg habt ihr nichts zu tun, was immer das erste Ziel sein muss für einen Aufsteiger. Wie war es seitdem so für dein Gefühl?
Ja, die Saison hat gut gewesen, finde ich. Wir haben den Klassenerhalt gesichert mit 5 Spiele vor Ende und das war eigentlich das große Ziel und das haben wir als Mannschaft geschafft und da bin ich natürlich sehr froh und stolz davon. Das ist ein neues Projekt hier in Hamburg und wir bauen auf Stück für Stück und wir sind auch sehr bescheiden und wie gesagt, die Saison hat gut für uns gewesen, finde ich. Wir haben gute Ziele, gute Spiele gespielt und geile Siegen geholt, aber natürlich auch viele Niederlagen, knappe Niederlagen. Und ein paar große Niederlagen, aber insgesamt finde ich, es hat gut für uns gewesen.
Mhm. Was habt ihr euch so, als dann klar war, mit dem Abstieg, das sieht gut aus, nimmt man sich dann im Kopf als Mannschaft eigentlich wieder so ein bisschen andere Ziele vor? Oder was habt ihr so gemacht, als ihr ungefähr, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das von innen ist, aber von außen hat man ja das Gefühl gehabt, schon so im November, Dezember, okay, die werden auf keinen Fall in Abstiegsnöte kommen. Habt ihr euch dann was anderes vorgenommen? Oder wo nimmt man seine Ziele dann?
Ich glaube, wir wussten immer, dass wir Aufsteiger sind und das wird niemals einfach in erster Saison. Aber wir haben sehr, sehr viel gearbeitet und sehr intensiv gearbeitet beim Training und hat gut uns vorbereitet und wirklich gekämpft in die Spiele. Und dann haben wir plötzlich jetzt 26 Punkte. Oder plötzlich verdient 26 Punkte. Aber wir sind auch hungrig und wir wollen immer mehr haben, aber ja, bis jetzt ist das ganz okay, finde ich.
Mhm. Was hast du so für ein Gefühl? Du kennst ja auch noch, reden wir nachher noch drüber, das alte große Hamburg, als um Titel gespielt wurde, als sehr viel Geld da war, was aber eigentlich alles von einer Person kam. Jetzt ist ja ein bisschen anderer Ansatz. Das ist ja eine Mannschaft, klar, da sind Leute wie du, wie Yogi Bitter, also schon echt Stars dazugekommen. Aber der Kern, da sind ja auch ganz viele dabei, die so in der zweiten, dritten, Niklas Weller sogar aus der vierten Liga mit hoch sind. Was sagen die Leute so, wenn du in der Halle mit den Fans mal redest? Sind die immer noch ein bisschen skeptisch, dass das irgendwann wieder so kaputt gehen könnte wie früher? Oder merken die schon, dass das jetzt eine andere Geschichte ist?
Ja, ich finde, es ist eine ganz andere Geschichte. Man kann es gar nicht vergleichen. Und die Fans sind super nett, finde ich. Und unterstützen uns immer bei unseren Heimspielen und Auswärtsspielen. Und wie gesagt, das ist eine neue Geschichte und das ist schon aufgebaut auf ein ganz anderes Weg und mit vielen Sponsoren und so, wie du sagst. Nicht nur einer schmeißt Geld rein. So, das ist ein ganz neues Projekt und es macht Spaß und die Jungs kennen schon einander wirklich gut von den letzten paar Saisons und ja, das merkt man schon. Das macht Spaß hier in Hamburg.
Mhm. Warst du teilweise, also ich war ehrlich gesagt bei manchen überrascht, weil ich mir dachte, okay, die spielen jetzt schon seit den unteren Ligen dort und spielen auf einmal echt auf quasi dem gleichen Niveau, einfach in der besten Liga der Welt.
Ja.
Wie funktioniert das so? Ich kann mir das immer noch nicht so ganz vorstellen. Sind die Jungs einfach so gut oder funktioniert ihr als Mannschaft so gut oder wie ist das?
Ja, ich finde, dass die Jungs haben, die kennen einander wirklich überragend, ganz, ganz viele junge Leute in die Mannschaft. Und dann haben wir eine gute Mischung von erfahrenen Spielern zusammen mit diesen jungen Spielern mit Riesentalent. Und es gibt noch wirklich viel Potenzial in dieser Mannschaft. Und auch die Trainerteam hat eine überragende Leistung gemacht die letzten paar Jahre, immer Stück für Stück. Und immer bescheiden auf die Boden bleiben, aber mit viel Arbeit. Und dann kommt die Ergebnisse, wenn du viel arbeitest, halt. So ist das immer. Aber das ist natürlich nicht ein Ding, du machst von gestern bis heute. Das dauert Jahre. Und das sieht man eigentlich jetzt schon, wie das ist.
Mhm. Wie macht Toto seinen Job? Was ist der für ein Trainer?
Toto hat seine eigene Style, der macht immer Handball zu trainieren, immer spielen, zwei Toren, immer Tempo. Und zusammen mit Latz, der Blasenko Latkovic, machen die eine überragende Arbeit. Viel Video und probieren uns zu vorbereiten, bestmöglich. Und macht immer Spaß im Training und ist sehr seriös, ein super Mensch. Macht immer Spaß und er kennt schon seine Mannschaft gut, merkt man, weil, wie gesagt, die letzten paar Jahre haben die zusammen gespielt, ab 4. Liga oder 5. Liga bis jetzt, so ja, das merkt man schon, dass Toto hat hier ein paar Jahre gewesen und kennt seine Mannschaft gut.
Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber neulich, da habe ich ihn das erste Mal, das war ja viel ausgewechselt, da hat er gesagt, ihr habt heute Altherrenhandball gespielt, da war er einmal richtig sauer. Kann der auch mal, kommt der manchmal aus sich raus oder ist Toto immer der Ruhepol, so wie man ihn 99% der Zeit wahrnimmt?
Das ist sehr, sehr selten. Du siehst ihn wirklich sauer. Ja. Ich habe ihn sauer beim Training gesehen, wenn zu viele Leute hat gemeckert über seine Schiedsrichtleistung, wenn wir spielen auf zwei Toren. Und da muss ich eigentlich auch voll zum Recht geben, weil das dann ist zu viel. Aber trotzdem ist er wirklich ein spannender Typ.
Okay, wirklich? Warum meckert ihr denn da so rum?
Also ich nicht, aber ich kann nicht Namen sagen, aber so ist das manchmal mit viel Emotionen und so ist es. Aber
Moment, sind sicher Kreisläufer oder Mittelblockspieler, die rumhängen,
oder? Wie gesagt, ich sage keinen Namen.
Ja, damit hast du alles beantwortet.
Nein.
Wir wissen schon, um wen es geht.
Nein, überhaupt nicht. Ich verteidige meine Mannschaft. So ist es.
Sehr schön. So das ganze Konstrukt, was macht eigentlich die große Eminenz, Martin Schwalb? Wir haben vorhin schon mal mit ihm drüber gesprochen. Ist er eigentlich allzeit präsent? Seid ihr viel mit ihm im Austausch, der damalige HSV-Macher sozusagen und jetzt wieder in einer anderen Funktion?
Ja, also Schwalb, wir sehen nicht so viel, weil der ist im Hintergrund und macht viel Arbeit da. So, wir sehen ihn nicht so oft, aber bei den Heimspielen ist er immer da und so weiter und man kann immer mit ihm quatschen. Der ist wieder dabei und macht auch einen guten Job.
Mhm. Bist du eigentlich auch einer, ich weiß nicht, so diese, du bist ja ein kommunikativer Typ, du sorgst auch mal für die Highlights, wie gesagt, mal einen Dreher, mal einen Heber, mal einen Hinterarmwurf. Bist du eigentlich auch so einer, der dann nochmal bei den Sponsoren ein bisschen mit denen quatscht und denen noch ein bisschen mehr Lust auf Handball macht oder bist du eigentlich nur gerne auf der Platte?
Eigentlich gerne auf die Platte. Aber wir haben immer nach den Spielen mit Sponsoren, wenn wir haben erst ein Nachtspiel und das gehört natürlich auch dazu und das macht auch immer Spaß. Und ich habe auch einen privaten Sponsor in DSV, die sind wieder reingekommen wie früher, weil die finden, das macht Spaß und so weiter. Also das macht auch Spaß für mich. Es gibt auch viele Dänen. In Hamburg plötzlich und so weiter. So, das habe ich auch riesen Respekt für, weil ohne die Sponsoren und Zuschauer, dann ist keine Verein. So ist es. Das hängt zusammen.
Deine Heimat, totales Handballland. Wir reiben uns ja immer die Augen, wie ihr mit der kleinen Anzahl an Menschen so unfassbar viele gute Handballer haben könntet. Würdest du sagen, Hamburg ist auch so eine richtige Handballstadt?
Ja, also das ist ein Sportstadt auf jeden Fall. Jetzt kommt Fußball vielleicht wieder in erste Liga. Die haben 1-0 gewonnen, erstes Spiel gegen Berlin. So, genau. Mal schauen, ja, wie die Rückspiel ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Sportstadt und das merkt man schon. Und ja, das ist für mich wirklich ein klasse Stadt, weil das so nah von Dänemark ist. Ich kann mit Auto zwei Stunden an meine Frau's Heimat fahren. Vier, fünf Stunden an meine Heimat in Kopenhagen. So, das passt wirklich gut für mich.
Ach cool. Deine Frau ist von so nah von der Grenze sozusagen. Das muss ja kurz nach Flensburg dann sozusagen schon sein, ne? Weil ich glaube, da braucht man ja
Sie
schon
Sie kommt von Fredericia neben Kolding, wenn das dir etwas sagt. Kolding? Das ist so eineinhalb Stunde nord von der Grenze.
Okay. Ach so, aber ist man in einer Stunde schon an der Grenze? Okay, dann habe ich das ein bisschen. Ich dachte eher, man braucht nach Flensburg schon zwei
eineinhalb Stunden. Oder so. Ja, wenn man ein bisschen Gas gibt auf der Autobahn, dann.
Ich wollte schon sagen, Kasper fährt wohl auch mal schneller auf der
A7. Ja, kommt. Nein. Das kommt an.
Ah, sehr schön. Interessiert dich eigentlich, eigentlich weiß ich. Wie sehr interessieren dich deine eigenen Statistiken? Wie viele Tore du machst, wie viele Steals, wie viele Bälle du geklaut hast und so?
Das bedeutet ein bisschen, weil ich mag immer die Statistiken so ansehen. Finde ich immer interessant.
Was interessiert dich an Statistiken?
Ich finde immer so die Quoten und alle verschiedene Sachen eigentlich, also so von den Analysen und so, finde ich immer interessant zu gucken, weil das ist nicht alles, aber das gehört zusammen. Du kannst eine Mannschaft total analysieren, bei den Statistiken so ansehen. Das haben wir immer in Barcelona gemacht, zum Beispiel. Dann weißt du genau, welche Mannschaft du spielst gegen.
Ah, echt? In Barcelona, die haben sozusagen viel Datenanalyse, nenne ich es jetzt mal, gemacht?
Ja, wir haben der Trainer Xavier Pascual hat uns vorbereitet mit alles verschiedene Analyse, alle verschiedenen Statistiken, wie möglich war. Und die hatten schon alles in Barca, ich weiß nicht, wie viele Menschen hat gearbeitet, nur um verschiedene Sachen zu holen. Ich bin gewöhnt mit so Statistiken und so weiter, so. Ich finde das sehr, sehr interessant.
Mhm. Aber wird, so wie ich dich verstehe, in Deutschland noch ein bisschen weniger gemacht als dort? Oder war das auch nur sehr Barca speziell?
Nein, das war wahrscheinlich Barca speziell. Wir machen auch schon Statistiken und so in Hamburg. Ja.
Findest du denn der Handball-Performance-Index, da saßen wir ja vor der Saison lange zusammen und haben überlegt, was da mit rein muss, wie man den gewichten kann und so, der rechnet ja quasi alles so zusammen. Weiß nicht, ob du dir den schon mal intensiver angeguckt hast, fühlst du dich da gut repräsentiert, so, was da deine Daten hergeben, laut dem bist du der fünf beste Linksaußen und der 14. beste Handballer der Liga überhaupt. Das sind ja schon ganz gute Zahlen.
Ja, okay, wusste ich gar nicht. So. Ja, doch gut.
Oh, das wusstest du. Ach so, HPI, in dem bist du noch gar nicht so drin. Guckst du eher so nur auf die, wie viele Tore, wie viele Quoten, welche Quoten wer geworfen hat und so?
Ja, weil ich wusste nicht, dass wo man kann diese HPI sehen. Ich weiß, das steht drauf, wenn die Mannschaft das Spiel sagt und so weiter, aber kann man das auf den Homepage auch sehen oder wie?
Genau, okay, genau. Da gibt es sozusagen einen eigenen Reiter dafür und ich glaube auch einfach, wenn du sozusagen auf deine eigene, wie nennt man das, auf eigenen Spielerdatenseiten, okay, also wenn du auf deine Seite von der HBL gehst, ja, da kannst du auch Spieltag für Spieltag quasi gucken, was du so, jetzt muss ich doch direkt mal gucken, ich habe es mir vorhin hier aufgemacht.
Ja, okay.
Achter Spieltag hast du eine 93 gemacht. Jetzt müsste man noch wissen, was der achte Spieltag war, das weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr, oder?
Achtes Spieltag.
Weißt du noch, was mutmaßlich so dein Balling bestes Spiel auswärts war? Oder so? Ja, genau. Oh ja, da hast du 9 Tore bei einem Fehlwurf gemacht und 2 Steals. Ja, das genau. Liest sich nicht so schlecht.
Es war ein kleiner Rückraumwurf, ganz Ende in Crunchtime. Ja.
Oh, das auch noch. Ah, ja, das habe ich sogar gesehen. Ja. So rumgekommen und von halb links abgezogen, oder? Ja, war das der?
Ja, genau.
Ja, das habe ich so noch im Kopf. Wenn du noch mal richtig durchziehen würdest und er gar nichts mehr trifft, könntest du sogar dem Hans Lindberg die Torjägerkrone noch wegnehmen oder ist das zu weit weg? 30
das
Tore.
Das ist zu weit weg. das gewinnt Hans 100%. Weil von Anfang an habe ich nicht 7 Meter geworfen. Niklas Weller hat auch 7 Meter geworfen und ich habe auch nicht so 60 Minuten gespielt, jedes Spiel so. Keine Chance.
Wie macht das der Lindberg eigentlich? Der ist doch gefühlt, müsste der doch längst in Rente sein und wirft immer noch jedes Mal 10 Tore. Ich verstehe es nicht.
Ja, die kriegen immer wirklich viele 7 Meter mit Berlin. die spielen immer mit Kreisläufer. So, wenn Hans macht 9 von 9, dann hat er 6 oder 7 Meter gemacht und dann. Ah nein, Spaßseite, aber der ist krass, der haut alles rein und man kann nur Hut abziehen für Hans. Ich kenne ihn sehr gut, das ist einer von meinen guten Freunden und hat mit ihm viel Nationalmannschaft gespielt und der war auch hier das erste Mal, ich nach Hamburg kam und ich kenne ihn wirklich gut. So in einem Alter von 40, dann muss man eigentlich Hut ab sagen.
Ja, Wahnsinn. Du bist aber selber schon auch ein richtiger 7 Meter Fachmann, das kann man ja schon sagen. Und du trainierst das auch nach quasi jedem Training?
Ja.
Wie viel Zeit geht da drauf und wie wirfst du am liebsten gegen die beiden Torhüter oder gibt es auch noch andere Trainingsformen, die du machst für 7 Meter? Wie übst du die?
Also wie gesagt, das hat alles mit Wiederholung zu tun und ich übe gerne alle meine verschiedenen Varianten auf Yogi und Jens zum Training, also Johannes Peter und Jens Fortmann, unsere zwei Torhütern. Ja. Oder wenn die keinen Bock haben, nach 2 Stunden Training, dann hole ich der dritte junge Torwart von U19, wenn er dabei ist beim Training auch, weil ich weiß mit Erfahrung, dass desto mehr Wiederholungen ich kriege, desto mehr Sicherheit habe ich und dann weiß ich auch, wenn ich so eine Täuschung machen und will oben rechts werfen zum Beispiel, dann sitzt es auch oben rechts. So, wenn ich gar nicht mehr geübt habe, dann ist wie Roulette, weißt du, dann das hat alles zu tun mit Wiederholungen und darum übe ich mir jeden Tag. Ich werfe gern 40, 50, 7 Meter jeden Tag.
Ach krass, okay. Oh, das sind ja echt viele. Das heißt, du wirfst ja gefühlt, keine Ahnung, du wirfst ja dann 1000-mal mehr 7 Meter im Training als im Spiel, oder?
Ja,
auf jedem Training 40, 50 wirfst, das sind ja richtig, richtig viele, okay.
Ja. Bis meine Schulter nicht mehr kann, dann gehe ich raus und dann Wiederholung nächsten Tag wieder.
Und der junge 19-Keeper, der kann auch nicht Nein sagen.
Also nein, wenn du kommst und sagst,
du musst jetzt, der sagt immer ja.
Ja, der ist super nett.
Ja gut, aber ist ja wahrscheinlich auch geil für ihn, gegen jemanden wie dich 7 Meter zu werfen, oder?
Ja, das glaube ich. Und manchmal plötzlich nimmt er einer und dann sage ich auch stark gehalten.
Ja? Sehr gut, sehr gut. Und es gibt aber noch, ich weiß nicht, ob du das dann gar nicht mehr, man hat mir gesagt, es gibt für dich auch noch für eine Trainingsform, wo du so Leibchen ins Tor reinhängst, aber das musst du gar nicht mehr machen, seit du den U19-Keeper hast, oder wie?
Genau, dann brauche ich nicht die Leibchen mehr, aber wenn der U19-Torwart oder Pinski nicht da ist vielleicht und wir haben nur einer zum Training, dann nehme ich die Leibchen ins Tor und dann stehe ich ganz selber alleine da ins Tor nach Training. Und werfe für die Leibchen.
Sehr gut, sehr gut. Sehr cool. Kaspar, das war Teil 1. Mhm. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Du warst ja ganz überrascht, dass man 2 Stunden quatschen kann.
Aber ich verstehe auch. Das ist über viele Themas. Das ist gut.
Ja, na, es gibt mit Leuten wie dir gibt es halt viel zu bequatschen. Deswegen wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen. Wir machen ein ganz kurzes erstes Päuschen. Ihr kriegt noch einen kleinen Werbehinweis. Und dann gibt es Teil 2. Da geht es dann um die Karriere von Kaspar Mortensen. Guten Morgen. Also, wenn bei euch überhaupt auch gerade Morgen ist, so klingt auf jeden Fall mein Morgen immer. Was ist das? Das ist mein Shaker von Athletic Greens. Der ist gut halb voll mit Wasser und ein Messlöffel AG1 ist drin. Das nehme ich jeden Tag, um sicher zu sein, dass ich meinen Körper bestmöglich unterstütze in Sachen ja, Nährstoffaufnahme. Was ist in AG1 alles drin? Folat, habt ihr sicher schon mal gehört. Pantothensäure, ganz wichtig für den Stoffwechsel. Und die Vitamine B12, B6 und B2, das berühmte Riboflavin. Also mein Biolehrer früher, der hat das immer total abgefeiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch... Ist auch eigentlich egal. Wie hilft euch das? Es hilft euch bei der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Also mir vor allem bei der Müdigkeit. Ermüdung ist dann vor allem für die sportlich sehr aktiv sind, ein Riesenthema. Das Coole an AG1 ist ja ein Pulver. Deswegen mega effizient und leicht aufzunehmen. Für den Körper hilft euch einfach, wie gesagt, bei der täglichen Nährstoffversorgung. Ich würde euch das Abo-Modell von AG1 gerne nochmal kurz vorstellen. Kriegt ihr jeden Monat frei Haus geliefert. Wie oft ihr es geliefert haben wollt, der Rhythmus, das könnt ihr natürlich beliebig anpassen, so wie ihr es braucht. Und ihr könnt es erstmal echt richtig lang entspannt testen. 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und ihr könnt es natürlich auch übrigens einfach einmal bestellen, wenn ihr wollt. Geht auch. Das Coole ist halt bei einem Abo, wenn ihr zum Beispiel auf athleticgreens.com/handaufsharz vorbeischaut, kriegt ihr ja von uns einen Vitamin-D-Jahresvorrat und 5 Travel Packs dazu, wenn ihr euch das AG1-Abo holt, unter athleticgreens.com/handaufsharz. Auch in den Shownotes der Link. Kaspar, man weiß gar nicht, wo man dich so ein bisschen verorten soll, handballmäßig in Dänemark, weil du eine unglaubliche Reise da hinter dir hast. Vielleicht fangen wir erstmal so an. Warum hast du denn, du hast ja 6, 7 Vereine durchgemacht in Dänemark, in deiner Heimat.
Das stimmt, ja.
Wie kam es dazu?
Weil ich habe ein paar Trainer gehabt, hat mir nicht getraut und dann habe ich weiter hingezogen, wo ich spielen konnte. Und okay, dann also kam auch dazu, zwei von die Vereine oder ja zwei haben wir abgestiegen. Darum bin ich weitergegangen, um erste Liga zu spielen.
Alles klar.
Das war die kurze Version. Habe auch überragende Trainer gehabt, muss ich auch sagen.
Und in jungen Jahren war aber alles noch in Kopenhagen, ne? Ich lese da viel Kopenhagen Handball, Ajax Kopenhagen, ich weiß nicht, Fredericia oder Fredericia.
Genau, ist das meine auch noch Frau's Heimat. Da habe ich meine Frau getroffen.
Okay, aber das war dann schon ein Stück von Kopenhagen weg, so schon langsam Richtung deutsche Grenze sozusagen.
Genau, also ich komme aus Kopenhagen, hat meine ganzen Jugendbereiche in FIF heißen die, das ist in Kopenhagen gespielt und dann das erste Ligaverein war ein Fußballverein, existiert nicht mehr, aber da habe ich da habe ich debütiert als 16 Jahre alt weil es gab eine Verletzung auf links außen und da war ich jüngster Spieler in Geschichte, glaube ich, für debütieren. Und
krass, mit 16 Jahren erst, das ist echt, da ist man ja körperlich auch noch völlig,
ja,
da genau. Kann man ja noch gar nicht mithalten, ne?
Genau.
Und bist du trotzdem allen davon gelaufen oder war das vielleicht auch noch ein bisschen früher?
Ich habe 3 Spiele gespielt und vielleicht insgesamt 1 Stunde oder so, aber trotzdem war ein geiles Erlebnis für mich.
Ja.
Weil das war mit den Profis und so und ich war nur 16. So, das war krass. Und dann habe ich weiter gesucht in einem anderen Verein in zweite Liga, eigentlich um viel Spielzeit zu kriegen. Aufgestiegen mit diesem Verein Ajax Kopenhagen, wie du sagst. Dann sind wir leider abgestiegen im zweiten Jahr und dann bin ich weiter nach Fredericia gegangen, weil die haben erste Liga gespielt. Meine Frau getroffen, war da 2 Jahre. Dann kam Viborg, weil wir haben leider auf zweite Jahr abgestiegen mit Fredericia. Und in Viborg in 2011 habe ich wirklich gut gespielt, kam auf Nationalmannschaft, war eingeladen bei Ulrik Wilbeck. Und ja, von damals war ich immer Nationalmannschaftsspieler, bin nach Silkeborg gegangen, 3 Jahre da gespielt, eigentlich 2 Jahre und 2 Monaten. Hat Champions League gespielt, überragende Trainer gehabt da auch und dann kam ein neues Trainer, hat mir nicht vertraut und da habe ich 1 Monat da geblieben und dann weiter nach Sønderjyske, um Spielzeit zu spielen, weil ich wollte immer fit für Meisterschaften sein, für Nationalmannschaft und das konnte ich nicht, wenn ich auf Bank sitze. Ich bin nicht ein guter Typ, auf Bank zu sitzen, kann ich dir sagen. So darum bin ich weitergegangen und danach Hamburg. Ja, so eine wirklich lange Reise, aber Hauptziel war immer Spielzeit, um mir am besten zu entwickeln und immer eine Rolle zu kriegen, wo es hieß 7 Meter, 60 Minuten und viel Spielzeit und so weiter. So ja, bin ich eigentlich immer gewöhnt, seit 17 Jahre alt. Ja.
Aber das ist cool zu hören. Das heißt, du hast schon deutlich Ansprüche an dich und halt einfach einen klaren Weg, ne? Und weißt, was du willst, schon seit vielen, vielen Jahren.
Genau.
Und wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, der Trainer hat mir nicht vertraut? Merkst du das einfach an der Spielzeit oder hat er vielleicht auch einfach gesagt, ey, du machst die entscheidenden Dinger nicht, deswegen lasse ich lieber den spielen oder wie passieren solche Sachen?
Das hat viel mit Politik zu tun auch. Ja gut, ich kann nicht so mega in Details gehen, aber ja, viele hat zu mir gesagt damals, dass ich sollte weggehen, weil der neue Trainer hat einen anderen vertraut und hat auch mit einen anderen Linksaußen unterschrieben und ihm mitgenommen von seiner anderen Verein und darum wusste ich schon, wie die Plan war und dann war auch ganz ehrlich zu mir in Vorbereitung und hat gesagt, das tut mir leid, du hast 10 Toren jedes Spiel gemacht, aber ich vertraue lieber der anderen und ich helfe dir gern, wenn du willst, weg. Und dann kam erstes Spiel in Liga und ich habe 3 Minuten gespielt und dann habe ich mit meinem Nationalmannschaftstrainer gesprochen und Ulrik Wilbeck auch damals. Nationaltrainer war Gudmund schon damals und, und Ulrik Wilbeck war Sportchef im dänischen Handballverbund und die haben beide gesagt, du musst weg, weil du musst bereit sein, in 6 Monaten für EM sein. So darum bin ich weggegangen.
Boah, aber also gut, dass das so fair abgelaufen ist, aber es ist trotzdem hart, oder? Also da muss man sich ja völlig machtlos fühlen, wenn man jedes Spiel seine Tore macht und dann sagt der Trainer, ja, aber trotzdem nicht.
Es hat viel passiert in meiner Karriere, wie hat gegen mir gegangen, schäme so. Aber so ist es. Ich merke nicht.
Ja, hast dir eine neue Herausforderung gesucht und ja, auch meistens ganz gut abgeliefert. Und wie ist das jetzt? Das heißt, Toto muss sich jedes Mal was anhören, wenn mal der Schimmelbauer spielen darf, weil du nicht gerne auf der Bank sitzt?
Der weiß, ich will gern 60 Minuten spielen, so ist das. Aber ja, ich habe auch Respekt, dass der Schimmelbauer, ich bin wirklich gut befreundet mit Schimmelbauer und der deckt wirklich gut auf halb und ja. In dieser Saison hat es gut geklappt und so weiter, aber Toto weiß, dass ich bin natürlich hier, um 60 Minuten zu spielen. Und dann gucken wir nächste Saison, wie das aussieht.
Mhm. Haben Sie dir das auch, als du dann hingegangen bist, jetzt springen wir zwar ein bisschen, aber da hast du das auch eingefordert, als du gesagt hast, ich komme zurück nach Deutschland zum HSV, aber ich muss dann auch spielen? War das da schon Thema?
Nein, habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Also es gab die Möglichkeit für zurückzukommen hier in Hamburg und ich fand das wirklich geil, weil ich war nur hier ein halbes Jahr in 2015, so das war nicht so geschlossen für mich.
Ja.
Und darum bin ich auch zurückgekommen, um dieses neue Projekt mit den Jungs zu aufbauen. Und wieder mit Yogi Bitter, wie ich kenne, sehr, sehr gut. Wusste ich, es war eine riesen Herausforderung, aber ich mag wirklich auch Herausforderungen.
Zu deinen Stationen in Dänemark, ist da, also zum Beispiel Silkeborg ist mir ein Begriff, wenn man die ja auch so aus den Internationalen kennt. Wo würdest du denn sagen, so gab es eine beste Station oder eine, wo du sagen würdest, das wäre immer noch zu Hause, wäre das dein erster Verein, FIF, was du gesagt hast oder so? Gibt es eine handballerische Heimat oder wie stehst du so zu dem Handball in Dänemark sozusagen auf Vereinsebene?
Ja, ich will sagen, FIF ist schon meine Heimat, weil ich habe da gespielt, seit ich war 6 Jahre alt bis 16 und war eine meiner ersten Spiel gemacht in dänische Liga mit die Profis, so das ist schon meine Heimat. Ja. Und das liegt nur 5 Minuten mit Auto von meinen Eltern, so das ist schon meine Heimat und hat auch da mit meinem besten Kumpel auch heute zusammen gespielt da, so ja, das ist meine Heimat.
Du hast vorhin schon gesagt, dein Bruder sehr guter Fußballer, deine Schwester ist auch Handballerin. Wart ihr einfach, also offensichtlich eine Sportlerfamilie.
Ja.
Wie kam es dann bei dir, dass du nicht auch Fußball gespielt hast oder spielt dein Bruder auch zusätzlich? Hat er auch mal Handball gespielt?
Ich habe probiert Fußball zu spielen, aber ich war wirklich schlecht.
Wirklich? Obwohl du so schnell bist. Das ist doch die halbe Miete im Fußball.
Meine Vater hat immer gesagt, dass ich war immer sauer, dass ich halt nicht den Ball genug gehabt.
Ja, das klingt nach dir.
Aber und dann gehört auch dazu, dass es war immer mega
Moment,
kalt
bist du denn dann?
Im Winter.
Ah, okay, ja klar. Stimmt, in Dänemark. Wie ist das so? In Dänemark gefühlt ist in der Mitte 5 Grad kälter als in Deutschland?
Ja,
oder?
Ja genau. Ja. Und ich hatte Glück gehabt, weil ich hatte immer meine größere Schwester, 5 Jahre älter als ich, und größter Bruder gehabt, 10 Jahre älter. Und mein Vater war Handballtrainer und meine Mutter war Torwart ins Tor, Handball auch.
Ah, okay.
So die haben einander getroffen mit Handball und da hab ich immer gewechselt, Handball, Fußball, Handball, Fußball, und hat mich entschieden für Handball wegen meiner Schwester, hat immer gespielt in FIF auch, und ich war immer dabei mit meiner Vater, um ihre Spiele zu sehen, und immer bei den Halbzeiten habe ich eingelaufen und ins Tor geworfen und so weiter, und dann haben die 2 Toren gekauft für unser Garten und habe mit meinen Kumpels da gespielt, und ja, da kam die Liebe eigentlich ganz, ganz früh.
Ach. Sehr geil. Und, aber sag mal, wenn du sagst, ich weiß ja nicht, ob das im Handball dann auch so war, wenn du sagst, du hattest das Gefühl, im Fußball hattest du immer zu wenig den Ball, warum spielst du denn dann bitte auf Außen? Da, wo man ständig eigentlich, oder kriegt man vielleicht einmal im Angriff den Ball im besten Fall, du hättest doch dann Mitte spielen müssen, damit du immer selber den Ball in der Hand hast, oder war das im Handball nicht so wichtig?
Meine Schwester war Mittelspieler und jetzt verstehe ich, warum. Ja. Das macht viel mehr Spaß.
Ja, oder?
Ja, genau. Aber nein.
Ich meine, was macht ihr schon? Du stehst ja die meiste Zeit nur in der Ecke rum und wartest, ne?
Ja, aber trotzdem haben wir auch viel zu stehen mit mir, wo ich in Mitte komme und Übergang und so weiter.
Logisch.
Also ist,
ja.
Ist nicht nur in die Ecke zu stehen, sieh mir so, aber so ist es okay. aber ja, ich liebe außen zu sein und ich bin auch geboren mit Genetik dazu, mit meinen Beinen dazu, Kommt von meiner Vater und von meiner Oma auch. Und ich bin eigentlich geboren mit Geschwindigkeit in meine Beine. So ist es halt. Und ja, ich finde, es macht mega Spaß, außen zu sein. Wirklich so.
Dominik Klein, der sagt immer, er zum Beispiel war gar nicht so schnell, er ist nur immer wahnsinnig früh losgelaufen. Mhm. Wie ist denn das bei dir? Rennst du wirklich an allen vorbei oder hast du auch ein gutes Teil? Weil gefühlt denke ich mir immer, wie kann der denn jetzt schon an der Mittellinie sein? Das gibt's doch gar nicht. So. Wie ist da auch Spekulation beim Außen dabei oder was würdest du sagen? Was ist so das Geheimnis hinter deinem Tempo-Gegenstoß?
Du musst schnell sein. Und ich glaube, diese Katapultanalysen sagt mir, dass ich habe nachgefragt, wie schnell ich war und ich laufe so ungefähr 30 oder 31 km/h in einem Sprint. Mhm. So, das kannst du vielleicht probieren, die Laufbahn in Fitness zu machen und dann siehst
also
du,
wie schnell. Also ich nicht. Ich möchte mir ja nicht die Beine brechen, deswegen mache ich das bestimmt nicht. Kann jeder, der hier zuhört, gerne machen.
Das ist, ich glaube, das ist eine gute Mischung, weil du musst auch dieses Spielverständnis haben, wann wirft die Gegner und hat alles mit Timing zu tun. Du kannst auch nicht immer früh loslaufen, weil wenn zum Beispiel Wurf von Rückraum links von Gegner kommt und Yogi hält, dann kommt das oft lange Ecke und dann kommt es in meine Seite, da muss ich da sein. Und so weiter. So hat alles mit Details zu tun und wie gesagt, Wiederholungen und so weiter. Und jetzt bin ich 32, habe viel Erfahrung damit. So ja, eine Mischung von alles, würde ich sagen. Ja.
Kann man denn diesen, ich weiß gar nicht, der Top-Speed ist ja bei einer, also der kann sich bei einem Handballer ja kaum entfalten, ne? Weil wichtig sind so die ersten 10 Meter. Mhm. Wurde dein Antritt irgendwie auch mal gemessen? Ist der extrem schnell?
Ja, also nehme ich mal an, also dass wir würden gemessen bei Jugendnationalmannschaft. Ich bin gleicher Alter als Niklas Landin, Janik Rehn, auch Kevin Müller. Und da war ich der schnellste in Mannschaft auf die ersten 5 Meter oder 10 Meter oder so. Und wir würden auch gemessen da in Barca und da war ich auch einer von den schnellsten, ja. So.
Mhm. Okay.
So ist
weil
das
dann
also, ja.
Gefühlt, wenn du die gewonnen hast, die ersten 5 Meter im Handball, dann hast du es ja schon. Ne?
Da genau.
Geht es ja nicht darum, ewig lang zu laufen. Apropos Niklas Landin, das muss ich dich jetzt kurz fragen. Bist du mit ihm in Kontakt? Hast du mit ihm geredet?
Ich kenne Niklas richtig gut, ja.
Was fällt dem ein, aus der Bundesliga wegzugehen?
Dieses Thema habe ich eigentlich nicht mit ihm gesprochen.
Wirklich?
Okay. Aber... Also wir quatschen immer, wenn wir gegeneinander spielen, aber das ist nicht so, dass wir rufen einander an jeden Tag. Ja, gut, das war seine Entscheidung und hat wahrscheinlich auch viel mit Familie und so und hat auch selber gesagt, musst du ihn fragen.
Ja, ich habe mich noch nicht getraut. Ich habe seine Nummer noch vom Podcast, aber ich bin sehr traurig, dass er geht. Wenn ich ein bisschen meine Trauer überwunden habe, dann schreibe ich ihm vielleicht.
Ja, alles klar, alles klar. Ja, das ist ein überragender Torwart, wirklich, ja.
Ja, ja. Du hast aber selber, wir waren schon bei deiner Schwester vorhin, ne? Du hast aber kurz auch mal auf Mitte gespielt, stimmt das?
Was? Nochmal?
Du hast auch mal kurz auf Mitte gespielt, weil vorhin hast du erzählt, deine Schwester hat Mitte gespielt. Du auch mal
ja,
kurz?
Ich habe ein bisschen in Jugend gespielt, ja, als Mittelspieler, ja. Aber meistens
aber
außen.
Du wolltest den Ball nicht hergeben, deswegen war das mit Mitte nix.
Das stimmt nicht. Meine besten Kumpel war unser Mittelspieler und Rückraum. Und
okay.
Der war immer Rückraum links oder Mittelmann und der war viel größer Talent als ich. Und das hat immer Spaß gemacht, mit ihm in gleicher Seite zu spielen, in Abwehr und Angriff und so weiter. So, cool. Ja, das habe ich immer akzeptiert.
Aber aus ihm ist kein Handballer geworden, den man jetzt kennt in Deutschland? Oder?
In Deutschland kennst du ihn nicht. Der ist Trainer geworden jetzt. Der hat leider 3 Kreuzbandriss gehabt im Knie. Ich habe mit ihm in FIF gespielt, in der erste Verein in FC Kopenhagen hießen die, aber existiert nicht mehr, aber auch in Vibo. Mhm. Aber wie gesagt, leider 3 Kreuzbandriss und dann hat er aufgehört. Und jetzt ist er Trainer für eine schwedische Mannschaft geworden und die werden wahrscheinlich wieder Meister. Sävehof heißen die spielen auch Europa.
Ah, ja. IFK Silverhof,
genau,
ist das?
Genau, und ja, der kehrt ab dieses Sommer zurück nach Kopenhagen und wird Trainer für Kopenhagen in dänischer Liga.
Ah,
okay. Also der
kehrt
zurück nach seiner alten Heimat, ja.
Aber Mensch, okay, aber das ist ja cool, dass er, weil sowas finde ich immer besonders bitter, wenn jemand dann verletzungsbedingt aufhören muss, dass der wenigstens im Handball so drin bleibt. Das ist dann ja noch echt ein Glück, ne? Wenn ihm schon seine Karriere weggenommen wurde sozusagen oder zu früh beendet wurde. So, und jetzt kommt der Hammer, das konnte ich kaum glauben, das hat man mir extra fett markiert. Das ist, glaube ich, ein Mutmacher für alle Junghandballer, die hier zuhören. Du hast auf Rechtsaußen angefangen, weil du zu schlecht für Linksaußen warst. Mhm. Kann man das wirklich so sagen?
Ja.
Das ja, aber wie war denn bitte dann der Linksaußen und was macht der heute?
Ich weiß nicht, ob der arbeitet in einer Bäckerei oder etwas heute, aber keine Ahnung, aber der spielt auf keinen Fall Handball mehr.
Ja, krass. Aber das war, was hattest du damals nicht oder wie, weil das ist ja kaum vorstellbar, ehrlich gesagt. Weil ich kenne schon dieses Ding, wenn man keinen Linkshänder hat, stellt man den man nicht so gut findet, den Rechtshänder dahin. Aber ist ja irre, wenn man deine Karriere jetzt verfolgt, dass du in jungen Jahren, dass du dieses Schicksal hattest, das kann man ja gar nicht glauben.
Ja, also ich glaube, das war, wenn ich war 7 oder 8 Jahre alt und dann habe ich mit größer älter als ich gespielt. Ich bin 89er und dann, wenn ich in dieser Saison, glaube ich, war zusammen mit 88er Jahrgang und da war Elsa als ich und wahrscheinlich auch besser damals und dann hat ein Rechtsaußen gefehlt und dann hat jemand gesagt, ja, Kasper spielt Rechtsaußen und ja, ich war nicht so gut, wirklich nicht, aber es hat Spaß gemacht, mit meinen besten Kumpels zusammen zu spielen und wenn du jung bist, ist Hauptsache, es macht Spaß und damals war gar nicht im Kopf, soll ich Profi sein oder gar nicht. Das war Hauptsache, es macht Spaß. Und ich war total verliebt in Handball und das hat so Spaß gemacht, auf diese Reisen mit meiner Mannschaft zu fahren in Bus und so weiter mit FIF. Und dann ein Jahr später war ich links außen, weil da war ich plötzlich der Älteste zusammen mit Jahrgang 90. Und von damals, als 9 Jahre oder so, habe ich immer gesagt, okay, jetzt bin ich links außen und so wird das.
Ah, sehr gut. Okay. Ja, klar, aber in dem Alter macht ein Jahr extrem viel aus. Ja. Dass man da an die Älteren nicht rankommt, das ist relativ normal.
Genau.
Wann ging das dann denn bei dir los, dass du gemerkt hast, ey, das könnte, wenn du sagst, am Anfang war das pure Freude, irgendwann, schätze ich, hat sich ja abgezeichnet, spätestens als es dann so Richtung Nationalmannschaft ging, könnte ich mir vorstellen, wo du ja auch noch sehr jung warst, du hast mit 20 schon debütiert. Wusstest du da so langsam, okay, das kann auch Job sein, das kann klappen?
Ja, ich glaube, wenn ich würde eingeladen für Jugendnationalmannschaft als 15 Jahre alt, wir waren in einer Woche lang Trainingslager, die 100 größten Talenten im ganzen Dänemark in meinem Jahrgang. Mhm. Und nach einer Woche hat 5 verschiedene Trainer zusammen mit der Jugendnationalmannschaftstrainer und der A-Nationalmannschaftstrainer 16 Leute gewählt. Und ich war dabei zusammen mit Niklas Landin, Janik Rehn, so weiter.
Geil.
Und da war eigentlich eine Erkennung, dass, okay, ich fand eigentlich, es gab 2, 3 oder 4 älter und besser Linksaußen als ich, aber die Trainer hat mir vertraut und wenn ich auch meine Freunden nachfrage heute, dann sagen die, ja, Kasper, aber halt Maul, weil du warst so überragend diese Woche, aber das war nicht mein eigener Eindruck, weißt du? Ja, wirklich, also ohne Spaß. Ich fand, okay, keine Chance, aber ja gut. Ich war wahrscheinlich auch überragend, aber trotzdem war nicht mein Eindruck. Ich war kein Spaß. Aber ja, wenn ich war 15, da habe ich schon entschieden, okay, jetzt gehe ich all in, um Handballspieler zu sein. Warum lachst du so viel, Jimmy?
Ich weiß nicht, ich find das einfach geil, wie du darüber sinnierst und überlegst. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Als Maul, Kasper, du warst überragend.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, das sagt einer von meinen besten Kumpels heute zu mir.
Ach, herrlich. Wie gern würde ich den Satz mal hören über irgendwas, dass ich überragend war. Ganz ehrlich, das muss man als Geschenk annehmen, dass man so gesehen wird.
Ja, ach, das ist einer von einer von meiner auch besten Kumpels, wie war Rexhausen, und der war auch in diese Trainingslager und der kam auch dabei in diese Nationalmannschaft, aber hat aufgehört mit Handball jetzt und hat seine eigene Unternehmen gemacht und so weiter. Und ja, der ist super nett und sagt immer die Wahrheit. So ist es, ja.
Und A-Nationalmannschaft ist das, ach, wobei, was mich noch interessieren würde, da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch ewig drüber reden, aber ich finde es so sehr spannend, wie gesagt, was aus diesem dänischen Jugendsystem alles rauskommt, an absoluten Topspielern. Wie hast du das wahrgenommen? Was läuft da gut in Dänemark in Sachen junge Handballer fördern?
Ich glaube, wir haben einen riesen Fokus, jeder zu entwickeln, aber als Mannschaft, weil das ist ein Mannschaftssport und die Jugendtrainer machen schon viel, viel Arbeit und Hauptsache, es macht Spaß. Fokus ist nicht so viel auf der individuelle Spieler, mehr als Mannschaft. Und wenn du älter wirst, 14, 15, 16, klar, dann siehst du, wer hat Potenzial und wer hat nicht so viel Potenzial. Aber das hat auch viel zu tun mit Mentalität, weil wer will das genug und wer will nicht das genug. Aber in Dänemark arbeiten wir wirklich viel als Mannschaft und probieren, jeder zu entwickeln, wie bestmöglich.
Also das, ja okay, aber klingt schon so nach ja, besserer Individualförderung einfach, ne? Also nicht die Mannschaft als Ganzes, sondern schon ein bisschen drauf gepolt, den einzelnen Superstar zu entwickeln? Kann man das so sagen? Ja, sehr weit gedacht?
Ja, aber ich finde auch, das ist schwer zu beantworten, weil das nicht so mega einfach ist, aber wie gesagt, du siehst schon, wenn du wirst 14, 15 alt, wer ist überragend und wer hat diese X-Faktor, weißt du? Also dann siehst du, okay, Mikkel Hansen hat diese Handgelenk, der ist unfassbar, der muss Muskel aufbauen und bla bla bla, aber der wird etwas, weißt du, so, das kann man auch sehen, in generelle Sportarten, glaube ich, aber für mich als Jugendspieler war die wichtigste Spaß zu haben und hart arbeiten und es war so viele Spieler als ich, hat mehr Talent und war größer als ich, hat höher gesprungen, aber ich wollte das unbedingt und hat wirklich viel gearbeitet. So, ich glaube, das ist auch eine Mentalitätssache, wie unfassbar wichtig ist, dass man oft unterschätzt. Ja, finde ich eigentlich schon, kann man sagen.
Klang jetzt sehr nach, da könnte man jetzt viele Große nehmen, klang ein bisschen nach Kobe Bryant, klang auch sehr nach Dirk Nowitzki, was du gerade gesagt hast. Der hat das auch immer so, also der hatte natürlich immer seine Größe, aber der hat auch gesagt, das ist alles, das meiste ist harte Arbeit und im Kopf das hinzukriegen, so hart zu arbeiten. Ist denn, wenn man dann das erste Mal in dieser A-Nationalmannschaft ist, wie war das für dich?
Die erste Nationalmannschaft-Turnier war eigentlich so eine B-Turnier, aber es hat gezählt als ein A-Turnier. Das war auch mit meinem besten Kumpel, der Trainer in Schweden. Hat Spaß gemacht. Das war in Norwegen. Aber wir haben das Turnier gewonnen. Ich habe meine Premiere gegen Deutschland gespielt, gegen Carsten Lichlein. Das erinnere ich noch. Krass, das ist 11 oder 12 Jahre her. Das war in 2010. Aber Problem war halt, wenn wir müssen zurück nach Dänemark fliegen, konnten wir das nicht, weil es war ein riesen Vulkan auf Island, Eyjafjallajökull.
Wir mussten
Schiff nehmen und ich sag dir, das Wasser, dem Meer, war unfassbar. Hat gar nicht geschlafen, alle hat viel gekotzt, weil es war so unangenehm. Das war meine erste Erlebnis mit Nationalmannschaft, aber ja.
Also in der Halle wahrscheinlich toll, aber so drumrum ausbaufähig.
Genau.
Ach Gott, der Eyjafjallajökull, ey, jetzt, ich erinnere mich wieder. Ja, 2010, so, das macht Sinn. Ich weiß noch, ich war damals in der Uni und da gab es reihenweise Leute, die sind zum neuen Semester nicht mehr rechtzeitig aus dem Urlaub zurückgekommen, weil Die hingen dann halt irgendwo in Afrika oder Asien oder wo sie halt gerade waren fest. Wahnsinn, ey, das kann man sich heute kaum noch, naja, wobei seit Corona kann man sich wieder ein bisschen vorstellen. Und dann so diese, ich meine, ihr habt ja schon, ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ihr habt ja so viele Titel gewonnen. Also Olympia 2016 warst du ja dabei. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warst du bei diesem unfassbaren Durchmarsch 2019? Das war noch vor deiner Verletzung, oder? Warst du da dabei?
Ja, 19, wo wir haben Weltmeisterschaft zu Hause gewonnen. Ja, ich hatte leider mich verletzt im zweiten Spiel.
Ah, du hast dich in dem Turnier verletzt, genau so. Ja, das ist, ach krass, was war so für dich die, ich meine, ihr habt ja alle Titel eingesammelt, die es so gab. Irgendwelche Sachen, die besonders hängen geblieben sind bei dir?
Ja, der größte ist unbedingt Olympiagold in 2016 für mich.
Ja.
Ich war die einzige Linksaußen dabei und ich erinnere es noch, gegen Frankreich ins Finale zu spielen, dass die haben bis dann 10 Finalen nicht verloren, in Folge.
Krass.
Und ich erinnere noch, dass Gudmundsson hat uns gesagt, dass ja, wir gewinnen wahrscheinlich nur einmal von 10 gegen die, aber warum nicht heute Abend? Mhm. Und das Finale war unfassbar und Mikkel Hansen war so unfassbar heiß und Niklas Landin hat die Bälle gehalten und wir haben als Mannschaft geleistet, wirklich überragend und hat mit 1 oder 2 gewonnen am Ende. Es war ein sehr, sehr intensives Spiel und ja, gegen die Legenden aus dieser Nationalmannschaft, Sohan Do, Karabacic und Luka Balo, es war ja unfassbar, dass einer von den größten in meiner Karriere, ich will sagen, das war mein Highlight in meiner Karriere unbedingt, weil das so groß ist und so wenig Leute kriegen überhaupt die Möglichkeit, um Olympia zu gehen, aber dann auch Gold zu gewinnen und unfassbar. Aber ich kann sagen, ich habe niemals ein Finale verloren. So, das ist geil in Olympia.
Ah, ja, stimmt. Wenn du das ist natürlich cool. Und das, aber das ist ja wirklich, ne, diese Goldmedaille, allein weil es nur alle 4 Jahre ist und irgendwie auch, weil das ist ja schon, dieses Event ist ja auch nochmal größer, oder?
Ja, genau.
Also spürt man das so richtig, mit der ganzen Welt, mit allen besten Sportlern der Welt so gefühlt zusammenzukommen, ist ja schon nochmal was anderes als in Anführungszeichen nur eine Handball-WM.
Ja, diese Öffnungszeremonie ist unfassbar, wo alle Länder des Welt sind da und du quatschst mit alle verschiedenen Sportlern und du wohnst auf die riesen Hotel mit so vielen verschiedenen Landsmännern, aber so viele verschiedene Sportarten und es war so interessant zu hören, wie anderen Sportlern trainieren und wie die denken um alle verschiedenen Themas. Konntest du quatschen in so einem riesen Raum abends und das hat wirklich Spaß gemacht. Das war unfassbar, da zu sein.
Mhm. Ist denn, ich weiß nicht, hat sich das ein bisschen gewandelt? Also die Franzosen sind immer noch eine absolute Macht, aber wenn ich zum Beispiel an 2019 denke, seid ihr gefühlt jetzt schon, ich meine, jetzt ist für mich keine Riesenüberraschung, wenn Dänemark Frankreich schlägt, was ja 2016 vielleicht schon noch ein bisschen anders war. Seid ihr einfach mehr mit denen auf Augenhöhe inzwischen?
Ich glaube, 16 war der Knackpunkt, weil wir haben bis dann immer verloren gegen Frankreich. Auch EM-Finale 2014 zu Hause in Dänemark vor 15.000 Leute haben wir mit 12 verloren oder kannst du nachsehen, wie viel es war, aber wir hatten keine Chance gehabt, keine Chance. Die waren unfassbar gut und zu gut. Die waren auf einem anderen Planet und in 16 fand ich, das war der Knackpunkt, weil von damals hatten wir eigentlich immer fast gewonnen gegen Frankreich, auch den Jahr danach und in 19 zu Hause in Hamburg Halbfinale gespielt, wo wir haben wir mit 10 gewonnen da oder was weiß ich, oder wirklich viel. So 16 war der Knackpunkt, weil Frankreich war ein Marktfaktor in Handballgeschicken bis dann.
Ja. Aber zum perfekten Zeitpunkt, ja, ne? Man hätte sich ja nicht schöner aussuchen können, als hier ausgerechnet dann bei Olympia zu schlagen, gefühlt, ne?
Das war gutes Timing, so man sagt.
Ja. Warum ging das eigentlich mit Gudmundsson nicht mehr weiter? Ich habe das immer so Da hat man sich einmal total zusammengeschworen, aber ich hatte das auch ein bisschen, so wie es mir mal erzählt wird, das Gefühl, man war auch dann ein bisschen froh, wieder auseinanderzugehen. Hast du das auch ein bisschen so wahrgenommen oder wie war das Verhältnis mit dem Coach?
Ja, also ich kam immer super gut aus mit Gudmundur und hat nur Respekt von ihm.
Ist ja auch eine Legende, ne?
Ja, mega gewonnen. Und hat mir vertraut total und hat mir mitgenommen zum Olympia da in 16 und ja, dann ein Jahr später haben die gewechselt und dann kam Nikolai Jakobsen. So ist es, so ist Geschichte. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen.
Und ist ja auch nicht viel schlechter geworden ergebnismäßig seitdem, ne? Ihr habt ja auch ein bisschen was erreicht unter Nikolai.
Genau, wie in 19 war ziemlich geil. Und bis dann war ich eigentlich ja leider verletzt in zweites Spiel und ja, so ist das. Aber das gehört zum Sport, ja.
Jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt, weil es mich echt interessiert hat. Und du hast ja gesagt vorhin, diese EM 2014, 32-41.
Ja, genau.
Also dass man 41 Tore in dem Finale macht, das gibt's ja eigentlich.
Also die haben auf Jupiter gespielt und wir haben hier am Erden gespielt, ja. Ja, wie gesagt, ja, so die waren auf anderen Level. Also die haben Kemper gespielt, 10 Sekunden vor Halbzeit, Karabacic an Barashe auf Rückraum rechts und dann kam Luka Baloa. Also wir hatten keine Chance gehabt. Also wie gesagt, die war so ein Mark-Faktor.
Ja, die ganzen Legenden, du hast schon gesagt, ne, Karabatic, Abalo, Gigu, nur die ganzen, die auch alles achtfach gewonnen haben, gefühlt. Genau. Aber selbst die, so langsam geht ja sogar die Generation dem Ende entgegen. Auch wenn der Karabatic scheinbar die Olympia 2024 will er nochmal machen, hört man so. Ne?
Der ist eine Maschine, muss man sagen.
Ja. Und weißt du eigentlich, ich war fast überrascht, wie wenig, dass man so, wenn man nicht genau in die Handballmedien reingegangen ist von diesem Drama um Mikkel Hansen. Mich hat das total schockiert, das auf einmal so zu lesen. Aber das war ja jetzt in Deutschland nicht überall groß in den Schlagzeilen. Wie war denn das in Dänemark? Verfolgst du noch viel dänische Medien?
Ja, war das ein richtiger Schock? Ja, das war ein Riesenschock. Das war so unerwartet. Und für Mikkel ist natürlich sehr, sehr schade, dass er nicht ordentlich abschieden kann in Paris nach 10 Jahren. Ja, das macht keinen Spaß. Aber ihm geht's gut. Ich habe auch ihm sofort gute Besserung geschrieben und das war ein Schock für mich auch. Aber Hauptsache, es geht ihm gut jetzt. Und der kommt sicher wieder 100%.
Okay. Dann wieder in der Heimat. Und ich war allein sehr froh, ihn so ganz normal auf der Tribüne zu sehen bei beim Spiel Paris gegen Kiel.
Ja.
Da hat man ihn zumindest in der Halle gesehen. Also natürlich noch weit weg davon mitspielen zu können, aber immerhin, das war nach den Schreckensnachrichten schon gut zu sehen. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung zurück. Oh Gott, wir haben uns so schön über den dänischen Handball verquatscht, Kasper. 2015 dann, der erste Wechsel nach Hamburg. Wie haben sie dich überzeugt, dann doch mal die dänische Heimat zu verlassen und ein paar Stunden weiter zu reisen?
Überragendes Erlebnis. Das hat immer mein Traum gewesen. Wenn ich war ganz, ganz jung, hatte ich immer so Lars Christiansen als Vorbild und wollte genau sein wie ihm und Bundesliga zu spielen, viele Tore zu machen und so weiter. So, wenn die Möglichkeit kam, nach Hamburg zu wechseln, war es ein Riesentraum, weil Hamburg hat deutsche Meisterschaft gewonnen in 11 und Champions League Meister in 13. So, das war ein Traumverein für mich zu wechseln und mit all diesen Stars, wie da gab, Pascal Hens und Hans Lindberg war da und das hat wirklich Spaß gemacht und wir haben Michael Biegler als Trainer gehabt und hat unfassbar Spaß gemacht. Leider wissen wir, was passiert nach halbes Jahr mit Insolvenz, aber bis dann werde ich nie vergessen, weil wir haben geleistet als Mannschaft und ein paar Monate ohne Geld, aber Michael Biegler hat einen überragenden Job gemacht für uns und hat Spaß gemacht. ich hatte wirklich viel Respekt für alle Mittelspieler, wie da war und Michael Biegler auch, weil das war unfassbar. Das reden wir noch über Jens Fortmann, ich und Jogi Bitter, weil das war krass. Ja.
Also in der Lage, wie man quasi in der prekären Lage noch so gut weitergearbeitet hat. So. Ja. Ist das, also hätten wir, glaube ich, alle gerne noch viel länger gesehen, weil es ja unfassbar Spaß gemacht hat, auch zum Angucken, Meisterschaften, Champions League gewonnen oder die eine Meisterschaft und die Champions League gewonnen. Wie war das dann für dich, als es auf einmal hieß, ey, jetzt ist der Laden zu?
Das war wirklich so unrealistisch. Ich war zum EM in Polen mit Hans Lindberg und also ich war persönlich sicher, dass es ging weiter, weil wir waren Vierter in Tabelle bis die Pause und mit 11.000 oder 12.000 Leute in Barclaycard Arena, wie damals hieß, so ja. Ich war sicher, okay, es geht weiter. Aber dann kam die Nachricht, wir gehen in Insolvenz und das war völlig unrealistisch und ich war wirklich, wirklich traurig und hat mit meiner Frau telefoniert und hat gesagt, ja, wir müssen leider umziehen irgendwo hin und ich war wirklich traurig.
Brutal. Und dann so, ich weiß nicht, wie funktioniert denn sowas dann? Ruft man dann seinen Agenten oder Berater an und sagt irgendwie, ey, wir brauchen jetzt schnell was Neues? Oder wie geht's denn da dann weiter? Weil ja. Ist ja auch nicht so, dass auf einmal andere Top-Vereine, da sind ja die Linksaußenpositionen auch besetzt oder alle Positionen besetzt.
Ja, genau, es war ein scheiße Zeitpunkt, weil es war im Januar, weißt du, und wer hat in Kader frei, also nicht nur für mich, aber es gab auch 15 anderen Spielern. Und ich hatte meinem Berater gesagt, dass jetzt redest du mit verschiedenen Vereinen und ich mache meine Fokus für hier in Meisterschaft, weil ich will eigentlich nur fokussieren für Training und für Spielen. Also du spielst quasi jeden zweiten oder dritten Tag in Meisterschaft. So, es war auch wichtig für mich, ein bisschen Kopf wegzulegen und Fokus auf die Plätze, weil dann habe ich nur Fokus auf das und dann nicht anders, weißt du? So. Und dann nach Meisterschaft kam die Möglichkeit, mit Hannover zusammen mit Morten Olsen zu spielen, wie ich kenne von der Nationalmannschaft. Und ich habe telefoniert mit Jens Bürkle damals und die hatten viel Interesse an mir gehabt. Und ich hatte auch wirklich viel Interesse, in der Bundesliga zu bleiben. Und in Hannover war eine Riesenmöglichkeit da. Und ja, habe ich sofort Ja gesagt, weil ich fand es, Wenn die Sachen habt zusammengepasst, dann war es so.
Und da habt ihr auch einen geilen Ball zusammengespielt, ne? Du Torschützenkönig Morten Olsen, ihr habt ja zeitweise, wart ihr irgendwie sogar auf Vizemeisterkursen, habt Riesenpokalschlachten gewonnen, ne? Aber war ja auch eine geile Zeit in Hannover, nehme ich mal an, so insgesamt.
Das war unfassbar. Das werde ich auch nie vergessen. Das hat wirklich Spaß gemacht, zusammen mit Kai Häfner, Timo Kastening, Morten Olsen, Mike Patreil, ja, Martin Siemer,
ne?
Malte Semic und Carlos Ortega kam dazu in Saison 17-18 und ja, für mich war es eine überragende Saison und es war auch immer ein Kindheitstraum, diese Torjägerkrone zu holen so, ja. Und danach nach Barca zu gehen, es konnte nicht besser für mich sein und das war perfekte Abschlusskapitel in meinem Buch mit Hannover, muss ich sagen.
Ja. Du hast schon gesagt, Morten Olsen hat dich so ein bisschen überredet. Wir haben den gebeten, dass er uns mal eine Sprachnachricht schickt. Kannst du dir vorab schon denken, welche Geschichte er da auspacken könnte?
Es kann wirklich viele sein, weil Olsen und ich kennen einander unfassbar gut. Was kann es sein? Oh, ich bin gespannt. Lass mich hören.
Und bitte.
Ja. Guten Tag, hier ist eine schöne Geschichte über Kasper. Wir sind zurück in 2017 und wir waren so eine Awardshow in Dänemark, wo alle Sportler sind, Fußballer, alle, die einfach gute Sportler sind. Und Kasper wurde für beste Jubelszene nominiert und wir saßen dann zu dieser Awardshow und Kasper sagt mir, ich habe schlechte Bauch, ich muss einfach aufs Klo und ich habe gesagt, ja, mach das, deine Nominierung kommt wahrscheinlich nicht direkt. Und er ist aufs Klo gegangen und wir sitzen und warten und denken, ja, Kasper muss ja auch einfach zurück. kommen. Und plötzlich auf die Bühne kommt dann dieser Award und Kasper hat dann gewonnen. Und wir saßen dann ganze Mannschaft, Nationalmannschaft und guckten einander an, so, wo ist Kasper? Und ich fange an zu lachen und sage, Kasper ist auf Klo. Und alle lachen, ganze Halle lacht und hat gejubelt und gesagt, wo ist Kasper? Und ja, am Endeffekt müsste ich auf die Bühne gehen und diese Titel für ihn nehmen und müsste alle erklären im Fernsehen, wo Kasper war und hat gesagt, dass ja, Kasper hat einen schlechten Bauch und er ist aufs Klo. Und ich glaube, so eine Minute später, wo ich immer noch auf die Bühne war, kommt Kasper dann voll durch die Halle gelaufen und ja, ganze Halle hat gejubelt. Typische Szene von Kasper, er spricht viel über ihn, er ist einfach so ein lustiger Typ und passt perfekt für ihn. Ne?
Oh, Mordenhosen, Mann.
Ich finde wirklich, die Geschichte hatte ich noch nie gehört. Das finde ich so absolut grandios, ey. Hat er das auch ungefähr richtig erzählt oder hättest du es ein bisschen anders in Erinnerung?
Ja, passt teilweise. passt total, dass der musste den Preis nehmen. Das war eine Jubelszene für Olympiagold zu gewinnen, wo ich rutsche auf ganzem Feld zurück an unserer Bank. Mit 10 Sekunden vor Schluss, wo es schon klar ist, dass wir gewinnen. Und ich hatte nicht mehr Kraft in Körper, in Kopf, alles. Ich war tot. Und ich war so dankbar und ich hat an unsere Bank gerannt von dem anderen Ende des Platte und hat gerutscht auf ganzen Feld. Und da habe ich gewonnen, aber es hat passiert das, wie Morten sagt, ich musste am Klo und wenn man muss, dann muss man, ja. Aber dann passiert das, dass ein Mann unglücklicherweise ist umgefallen auf Klo und wir waren 4-5 Leute, um ihm zu helfen. Die Rettungsdienst angerufen und so weiter und ich war da 5 oder 10 Minuten lang, das ging so schnell, aber wenn die Ambulanzräder kamen und hab gefragt, weil du kannst nicht mehr machen und der war okay, da habe ich zurückgegangen und dann höre ich meinen Namen und ich habe 400.000 Nachrichten auf meine Handy und meine Frau schreibt mir, lauf, meine Fresse, wo bist du und so weiter. Und dann komme ich in Full Laufen und alle lachen und so weiter. Und es war wirklich lustig. Aber für mich war es trotzdem so unrealistisch, weil ich habe gerade einen Mann gesehen, wie lag da am Boden und ich war noch in Schock eigentlich ein bisschen, aber... Aber der Typ hat mir irgendwie meine Nummer gekriegt, so den Tag danach hat er mir persönlich geschrieben, danke und alles okay, ich bin am Krankenhaus und alles okay, viel Glück heute Abend, weil wir haben ein Spiel gehabt und so weiter. So. Ja, das gehört zu dieser Geschichte auch. Ja.
Boah, krass, okay, das ist natürlich, aber gut, dass das so gut ausgegangen ist, okay, also...
Genau.
So klingt es nur wie eine wahnsinnig witzige
aber
Geschichte.
Das kann Olsen natürlich sehr nicht ernst. Erinnern. Der erinnert nur, dass ich komme voll laufen, so typisch ich und alle lachen.
Ja, aber sei ehrlich, so wäre die Geschichte auch viel schöner gewesen.
Ja, klar.
100%. Kasper sitzt auf dem Klo, während der ganze Saal ihn abfeiert.
Genau. Aber eine gute Geschichte unbedingt ist das, ja.
Ach, herrlich. Und er hat so ein bisschen, ihr habt so ein gemeinsames Kaffee-Ritual entwickelt. Mhm. Ziehst du das heute noch durch? Wie kam das, dass ihr zusammen so viel Kaffee trinkt?
Weil ich wohnte noch in Hamburg, die erste halbe Jahr in Hannover gespielt haben, weil wir haben einen langen Vertrag mit unserer Wohnung gemacht und wir konnten erst ausziehen und umziehen nach einem Jahr lang. Und ich habe oft bei Morten übernachtet und der hat eine Kaffeemaschine gehabt und wir waren oft bei Cafés, um Kaffee zu trinken und zusammen gequatscht und einander zu kennenzulernen. Und der hat immer Espresso stark mal 1000 gemacht und darum kam die Interesse für Kaffee, weil wir fanden es beiden Kaffee wirklich wichtig, um zu leisten und ja. So, das ist ein Ritual immer für mich. Ich bringe immer Kaffeekanne mit für Yogi Bitter und ich für unsere Heimspiele.
Krass. Und das sind vier Kaffee am Spieltag.
Ist das immer noch so?
Ja, hat es gewesen, die letzten paar Spiele. Und vielleicht ist das auch ein bisschen übertrieben. Ich probiere vielleicht nur zwei zu nehmen im nächsten Spiel, weil es ist wirklich schwer für mich zu schlafen nach einem Spiel. Und ich schlafe erst um 2 Uhr Nacht mit viel Adrenalin und Koffein in meinem Blut.
Ja, welch Wunder, dass man dann nicht schlafen kann.
Genau, wenn Spiel ist 19 Uhr, dann ist es relativ spät, dass ich schlafe.
Oh ja. Und wie wir dich kennen, schläfst du dann auch bis 12.
Genau.
Hast du
ja
vorhin gesagt, ne?
Ja,
10 Stunden müssen es sein.
Wenn möglich wäre, dann gern. Ja, aber mein Rhythmus ist immer so 9 oder 10, aber ist auch okay.
Okay. Was sagt denn deine Frau dazu? Macht die das mit, diesem komischen Rhythmus und so lange schlafen? Oder?
Sie ist ein A-Mensch. Sie kann nicht länger schlafen als 9 oder so.
Ah, okay.
Aber sie ist wirklich Gegenteil von mir in viele Sachen. So darum passen wir auch gut zusammen.
Mhm. Sie ist ja, ihr habt euch ja auch also eure Hochzeit war in der Hannoveraner Zeit, ne?
Ja, stimmt.
Ja. Aber habt ihr in der Heimat wahrscheinlich trotzdem in Dänemark geheiratet oder wo?
Noch nicht, aber das machen wir. Wir machen einen Riesenfeiern. Wir wollen gerne in Kirche gehen und einen Riesenfeiern für unsere Familie und Freunde in Dänemark, sodass das kommt irgendwann 100%.
Ach, die steht noch an.
Ja, mhm. Genau.
Okay. Genau. Und 2017 war quasi, ist das wie in Deutschland, so Standesamt sozusagen?
Ja, genau.
Also das eine macht man vorm Start und das andere dann nochmal.
Genau, weil ich hatte sie gefragt auf Maldivien in Sommer 16, einen Monat vor Olympia, auf Strand, so richtig romantisch und so, weißt du, immer so.
Oh, stark.
So, ich fand auch, das war auch ein Zeitpunkt, dass, ja, nach einem Jahr mussten wir uns heiraten, so ist es.
Mhm, okay. Ah, okay, damit es nicht zu ewig nur verlobt ist und alles klar. Und sie ist selber früher Handballerin gewesen und ist jetzt beim dänischen TV, ne?
Genau, du weißt wirklich viel, Siviso. Du hast dich gut vorbereitet, muss ich Respekt sagen.
Ich wurde gut vorbereitet, muss ich sagen. Das sind meine Vögel in der HBL, die überall alles einsammeln und mir dann zuzwitschen.
Ja, alles klar.
Ich kann mich dann immer nur schlau darstellen.
Ja, das stimmt. Sie ist Moderatorin in Dänemark und arbeitet
irgendwie
viel.
Irgendwie im Sportbereich oder was?
Genau. Macht sie? Ja, genau. Ja. Mhm. Sie arbeitet viel mit Handball und diesen Sommer eigentlich auch Tour de France. Rennsport kommt nach Kopenhagen in Dänemark. Die erste 3 Etappen ist in Dänemark. So, sie arbeitet im Studium.
Nee. Von der Tour de France?
Ja,
die
genau.
Ersten Etappen sind. Ah, genau. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Die ersten 3 Etappen sind in Dänemark und der erste Prolog ist in Kopenhagen. So, sie macht die erste Woche im Juli da in Dänemark, in Studium oder auf die Straßen, Stimmungsreporter und so weiter und hat mit verschiedenen Experten in Studium als Moderatorin dabei und so weiter. So, ja, das macht Spaß für sie.
Mhm. Und aber kriegt ihr das so gut vereinbart? Weil klingt so, als müsste sie einiges unterwegs sein. Sportjournalismus ist ja auch immer viel Reisen. Du bist natürlich viel unterwegs, trainierst die ganze Zeit. Wie schafft ihr das so, dass ihr dann noch genug gemeinsame Zeit habt?
Wenn wir nach Barcelona gezogen sind, da ist sie auf einer anderen Ordnung eingestellt, so Freelance-Bereich. So, sie kann selber wählen, wie viel sie möchte arbeiten und wie viel frei sie möchte haben und so weiter. Und dann hat sie auch 4-mal nacheinander beste Moderatorin in Dänemark gewonnen für Sport. So, dass, sie mag nicht, dass ich das sage, aber sie ist wirklich Weltklasse. Sie vorbereitet so unfassbar viel und jetzt sitzt sie und guckt mir so an, böse an, aber aber ja, sie ist wirklich überragend.
Boah, aber 4-mal in Serie, gut, das kann ja dann auch kein Zufall mehr sein.
Also genau.
Die muss ja wirklich der Star am dänischen Sport-TV hin.
Genau, aber du weißt, die Frauen sind sehr bescheiden und die wollen nicht so sagen, ob die gut sind und so, aber sie ist wirklich Weltklasse.
Du hast ja schon gesagt, ne? Ihr seid sehr unterschiedlich.
Genau.
Dementsprechend hätte ich das auch hätte ich das auch vermutet. Nein, das haben wir
vorhin. Wir sind beiden gut an uns arbeiten, können wir sagen, ja.
Super gut. Und habt ihr euch auch dann hat sie dich mal früher interviewt oder wie habt ihr euch kennengelernt?
Nein, willst du nicht. Und das werde niemals passieren. Sie kann es nicht.
Ach so, das ging noch nie, oder wie?
Nee. Niemals.
Hä? Ich verstehe
gerade
nicht.
Also ich würde es gern machen, aber sie ist zu professional und ja, dann dürfte sie nicht mehr arbeiten mit unserer Nationalmannschaft, wegen ich kam auf Nationalmannschaft, so, sie macht immer für Frauen Handballmeisterschaften jetzt und so weiter, aber dann dürfte sie irgendwann trotzdem wieder und dann wieder mal nicht, so, sie hat mir niemals interviewt, niemals. Und
oh, krass, das stell ich mir aber hart vor, sich da so, also wirklich dann das auszulassen, weil dein Mann da spielt.
Genau, ich fand das auch komplett lächerlich, aber ja, so ist es.
Okay, okay. Aber bevor ihr zusammen wart, hat sie dich da mal interviewt, zufällig, oder?
Nein, niemals. Ah, nee, wir haben uns einander getroffen in einem Zug. Und ich war mit meinem besten Kumpel zusammen, der Trainer in Schweden ist. Wir waren auf dem Weg zurück nach Kopenhagen nach einem Lehrgang mit Jugendnationalmannschaft und sie kam rein und wir saßen in so Sportlerklamotten und sie war Praktikant oder so bei TV2, heißt ihrer Sendung und sie hat gesehen, dass wir waren Handballern und sie hat nett gefragt, wo kommt sie aus und so weiter und ja, ein Jahr später habe ich in Fredericia gespielt und dann haben wir uns kennengelernt.
Ach, sehr cool. Okay, okay. Ach Gott, ja, manchmal ist es purer Zufall.
Genau.
Ne? So, dann steigt man zufällig in den gleichen Zug. Ich habe neulich jemanden kennengelernt, die haben sich in der Tat auf einem Flug von New York nach London kennengelernt, weil sie nebeneinander saßen.
Das ist auch krass.
Finde ich auch irre.
Ja.
Purer Zufall. Ja. Wenn einer einen Tag später fliegt oder so, sowas finde ich echt irre. Ja, krass. Sehr schön, das auch mal zu hören, wie ihr euch da so gefunden habt und was dann noch ansteht. Wir haben noch eine zweite, wobei diesmal ist es ehrlich gesagt gar nicht eine Geschichte. Wir holen mal noch einen zweiten Teamkollegen, Ex-Teamkollegen aus Hannover dazu. Evgeny Pevnov, der hat nämlich zwei Fragen an dich.
Ja, okay, alles klar.
Kasper, ich grüße dich. Ja, was soll ich sagen? Nun hat es dich erwischt. Ich hoffe, bis dato ist der Podcast mit dir verständlich, da deine Deutschkünste ja etwas, wie soll ich sagen, schwächeln, obwohl du schon so lange in Deutschland lebst. Dennoch wünsche ich dir viel Spaß. Der Flo ist da, glaube ich, ganz gut aufgestellt und hat dich da ordentlich unter Kontrolle. Du könntest mir aber eine Frage beantworten, beziehungsweise zwei sogar, um genau zu sein. Die eine, was hat die Geschichte mit der Ente auf sich? Und die zweite Frage ist, warum muss ich dich nachts um 11.30 Uhr, wenn ich im Bett liege und eigentlich schlafen möchte, anrufen, um das da zu klären? Die zwei Geschichten könntest du eigentlich mal erläutern und erklären. Also, habt noch viel Spaß. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Effe. Du hast ja ungefähr die überragendste Geschichte über ihn erzählt mit seinem T-Shirt, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, beim Feiern, damals, als er hier war. Jetzt hat er sich revanchiert. Was ist denn die Geschichte mit der Ente? Da kann ich mir jetzt.
Das ist, weil erste Mal, ich kam nach Hannover, haben die mir einen Spitznamen als ein Ente gegeben, weil die fanden, dass ich laufe wie ein Ente mit einem Riesenarsch.
Okay.
Das war Jörg im Hükeroth.
Ach krass, jetzt musste ich mir mal deinen Laufstil, hast du den nochmal verändert? War da wirklich was dran oder war das einfach nur Gemeinheit von deinen Teamkollegen?
Also ich habe alle meine Muskelpower in meine Arschmuskeln, so, das passt wahrscheinlich gut, aber keine Ahnung. Aber die fanden das irgendwie so, ein Ende passt gut zu mir, mit meinen kurzen Beinen auch. Das hängt auch zusammen mit das, weil... Ja, die fand eigentlich irgendwie, dass ich sehe aus wie ein Ende mit kurzen Beinen und dicker Arsch.
Und ist das heute noch ein Spitzname oder sowas? Oder hat
nein,
sich das
war nur damals. Erledigt? Dann kam der Blitz dazu in Hannover später. Wenn Hügelrot weggegangen war, dann kam der Blitz.
Okay, ja, stimmt, der Blitz, das ist ja eh, genau. Eigentlich ist der Blitz ja eher, wie man dich kennt. Was ist das mit den Anrufen spät nachts?
Ja, wir waren Nachbarn und ich habe ober von Effe gewohnt und ich manchmal in der Nacht, bevor ich ins Bett gehe, mache ich viel Dehnung und mit Blackroll und ich habe neue Blackroll gekauft und plötzlich habe ich die Beschreibung gelesen und es gab auch Vibri dazu Und dann habe ich probiert mit Vibration auf die Beine, auf diese Blackroll. Und dann plötzlich kriege ich einen Anruf um 11 Uhr abends. Was machst du da? Renovierst du deine ganzen Wohnung? Oder was machst du Affekopf? Und dann habe ich gesagt, ah, fick, tut mir leid, aber das war diese Vibri in diese Blackroll.
Ich weiß gar nicht mehr. Stimmt, mir hat Effe das schon mal erzählt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er das im Podcast oder ob es nur mir erzählt. Aber er hat wirklich gemeint, er dachte, das ganze Haus fällt zusammen, weil das dermaßen abgegangen ist.
Und ich habe da so ein Full Vibri. Das hat drei verschiedene Einstellungen. Ich habe sofort Level 3 gemacht und dann volle Pulle.
Aber das ist ja eigentlich krass. Da hat es den ja voll am Sack sozusagen, ne?
Komplett.
Weil wenn er dir mal auf die Nerven gegangen ist, genau, hast du einfach die Blackroll angeworfen.
Der redet nicht über anders als diese Geschichte, das nervt ihn noch.
Ah, geil, ey. Ah, ihr hattet da sicher eine gute Zeit, ey, das kann ich mir schön vorstellen. Kasper, du hast ja vorhin schon mal gesagt, du hast eine unfassbare Saison 2018 gespielt, ihr habt das Pokalfinale geschafft, du bist Torschützenkönig geworden mit 230 Toren. Ich weiß gar nicht, wann sich dieses Barcelona-Ding eigentlich glatt gezogen hat, aber schönerweise, ganz frisch ist ja noch die Folge mit Blacky Schwarzer, der hat neulich schon von Barcelona geschwärmt. Ist Barcelona so ein Club, wenn die anrufen, da gibt es nur Ja-Sagen, oder wie war das für dich? Weil du ja schon sehr eindrucksvoll erzählt hast, wie großes Ziel für dich es war, in Deutschland zu spielen. Aber wie ist das dann, wenn Barcelona sich auf einmal meldet?
Also das hat 4 oder 5 Monate gedauert mit Verhandlungen und so zwischen die Vereine, weil ich hatte gleich 3 Jahre Verlängerung gemacht mit Hannover, weil ich so mich gut mich befand da. Mhm. Und dann kam ein Anruf im Januar bei meiner Meisterschaft und hat mir gefragt, hast du Bock für Barca? Und das war eine Kindheitstraum, war Bundesliga. Aber Barca kriegst du vielleicht überhaupt, wenn nur einmal Möglichkeit für ein Leben. Und die wollten mir unbedingt haben. Und ich hatte mit meiner Frau zusammengesprochen und hat viel, viel nachgedacht. Und das hat mir so geärgert, wenn ich nicht die Chance genommen habe, wenn ich meine Karriere beende, weil ich wollte gern das probieren. Ich wollte gern Champions League zu gewinnen und diese Möglichkeit gab leider nicht mit Hannover. Trotzdem war ich übergeil mit Hannover, aber dann nach lange Verhandlungen habe ich auch selber mit Präsident gesprochen und Trainer und Geschäftsführer, weil ich wollte gern das probieren und dann hat geklappt. Und dann habe ich 3 Jahre Vertrag da gehabt und hier letzte Saison war ich dabei in Final Four und wir haben 61 Spiele gewonnen von 61 möglichen und Champions League so gewonnen. So, ich bin
Wahnsinn.
Ich bin dankbar, dass die Möglichkeit kam und ich bin auch super stolz, dass ich hab das genommen und das war unfassbar. Ich werde es nie vergessen.
Ist das wenn wir uns mal zurückerinnern, du hast ja schon gesagt, so verlieren kannst du überhaupt nicht. Wie ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 61 Spiele, 61 Siege, dass man nicht mal in der Champions League, das gibt es eigentlich gar nicht, dass man da nichts verliert. Ich weiß nicht, wart ihr einfach nur noch in der Zone drin oder verlernt man auch irgendwann, wie man verliert oder?
Ja, weil die ersten 2 Jahre nicht da war, haben die leider nicht Champions League gewonnen. Ich war verletzt, die 2 Final Four, wie gab davor. Und ich hatte gespürt, diese Ärger und diese Aggression, wie gab, weil wir wussten schon, dass wir hatten einen unfassbaren Mannschaft, Spieler für Spieler. Aber wenn du kommst an einen Final Four, musst du auch leisten, weil sonst verlierst du. Das ist 4 von den besten Mannschaften der Welt. Und dann in dieser letzten Saison war plötzlich die letzte Saison von vielen auch, von Trainerteam und viele Legenden auch, hat aufgehört, Sohando, Raúl Lenzarias, Palmason und die Trainerteam, zum Beispiel Kevin Müller auch. So, ich glaube, diese Zusammenfassung von allen Spielern, dass wir wollten das unbedingt machen und schaffen, und das haben wir als Mannschaft geschafft und das war unfassbar.
Wie, Wie ist der FC Barcelona so? Also die haben ja wirklich, der alte Präsident hat ja nochmal alles zusammengenommen, um alle Topspieler zu holen und in jeder Sportart alles zu gewinnen. Wie hast du so diesen Verein, was bleibt dir so hängen aus diesen 3 Jahren, außer dass ihr natürlich sportlich unglaublich erfolgreich auch wart?
Ja, das ist ein Top-Profi-Verein. Du hast alles, was du brauchst da. Du sollst einfach sagen, was du brauchst. Du kommst nur zum Training. Alles liegt schon auf deinem Platz. Alles ist, Klamotten ist gewaschen, alles. Du wirst komplett vorbereitet für jedes Spiel. Wird gepusht, jeden Training. 18 Nationalmannschaftsspieler in den Kader. Du musst dir selber pushen, to the limit vor zu leisten. Und das ist ein riesen Fußballverein. Wir haben 5 Profisport dazu, Basketball, Futsal, Hockey und Handball. Und hat zusammen, ich glaube, 16 oder 17 verschiedene Sporten, wenn noch mehr. So, das ist ein riesen Verein. Und du triffst verschiedene Sportler in diesem Verein. Und ja, du realisierst, dass du bist so eine kleine Mensch und in diese Riesengeschichte von so einem Riesenverein.
Und der ist ja auch, dieser Verein ist ja auch so der größte Stolz ganz Kataloniens, ne?
Muss man sagen, ja. Es passiert viel in Katalonien und die wollen natürlich gerne unabhängig sein von Spanien und ist immer viel los in Barcelona und Die Spanier und die Katalaner haben eigene Kultur, wie ganz verschieden ist für Deutschland oder Dänemark. Und ich bin super dankbar, dass ich 3 Jahre da erlebt mit meinen Frauen. Ja, wie gesagt, ich werde es nicht vergessen.
Wie ist denn, also für mich war das, ich habe neulich mal diese Stadionführung in Barcelona gemacht und dann auch ein bisschen den Palau Blaugrana da angeschaut, da hängen ja die Bilder von den ganzen Legenden und im Museum sieht man dann, wer da noch früher alles gespielt hat und so. War das für dich als Sportler auch so oder ist es ein bisschen anders, weil du, ich meine, du spielst ja einfach auf dem Level mit den ganzen Leuten, die da sind oder macht dich das auch ein bisschen ehrfürchtig, wenn du siehst, wer da schon alles war und wer jetzt gerade da ist?
Also ich glaube, für mich hat also die ganzen Vorbereitungen gedauert, was habe ich gelandet für. Also ich kam von Hannover, wo es hat Spaß gemacht und es war alles so familiemäßig, Bereich. Und dann plötzlich stand alle die Legenden, Victor Tomás habe ich zusammengepasst, die Bälle für Aufwärmen. Wirklich, wirklich krasser Typ, überragende Kapitän für uns. Und dann siehst du Raúl Encerrias, wie liegt am Boden ins Netz, hinter Tor, nach 2 Stunden Training, Spiel zum 2 Toren. Realisierst du das, okay, hier muss man wirklich Gas geben, jeden Tag, um zu spielen am Sonntags. Weil das war, wie gesagt, mit Legenden. So ja, unfassbar.
Bist du ein bisschen traurig manchmal, dass noch hätte mehr sein können, wenn du nicht so viele Verletzungen genau in der Zeit gehabt hättest?
Ja, ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwer für mich zu akzeptieren. Erste halbes Jahr war überragend für mich und war genau der beste Spieler in Europa von EHF und
dann genau, 2018 EHF-Spieler des Jahres. Genau, der Wahnsinn.
Genau. Und dann kam Weltmeisterschaft zu Hause, 2. Spiel verletzt. Ja, da gibt es ein Dokumentar auf YouTube davon. Aber ja, das ist ein bisschen schwer für mich zu akzeptieren, weil ich hatte eigentlich einen Plan, dass ich sollte da bis Karriereende spielen. Aber das zeigt eigentlich, dass es so also wirklich schnell gehen kann und ich habe auch wirklich viel gelernt über mich selbst und ja, dann umstellst du und lernst von so Sachen. So ist Leben auch, glaube ich. Das wär langweilig, wenn es geht, wie du möchtest und wie du planst. Alles hat eine Bedeutung und manchmal passiert Dinge und dann umstellst du die einfach und so ist es. Und jetzt bin ich super zufrieden, dass ich in Hamburg bin und wieder fast zu Hause. Und ist pure Freude, wenn ich auf die Platte bin.
Krass, da muss ich gerade sehr drüber nachdenken, weil das mir gerade sehr geholfen. Ich bin nämlich auch immer so, ich will eigentlich, dass immer nur alles läuft, wie ich es mir ausgemalt hatte. Ich muss das noch sehr lernen, was du gerade gesagt hast, obwohl wir ja gleich alt sind, aber dieses, so ist es nicht immer und da sollte man was Positives draus ziehen und was Neues, Großes bauen. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, wie du es gerade beschrieben hast. Genau, und jetzt sagst du schon, jetzt zurück beim HSV. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber geredet, wie das lief. So ein bisschen, du willst was zu Ende bringen, was du damals leider nur anfangen konntest, durch die ganzen Umstände damals mit der Insolvenz.
Ja, genau. Also jetzt ist dieses Buch mit Hamburg noch offen und ich schreibe noch eine weitere Geschichte mit den Jungs hier in Hamburg und für mich selber. So die Buch mit Hamburg ist schon begonnen jetzt. Mach Spaß.
Und wird das das letzte Kapitel sein? Ist das das Karriereende-Kapitel oder wird es nochmal ein anderes geben?
Man weiß niemals mit Zukunft, schien mir so. So bis jetzt habe ich Vertrag bis 24 und ja, dann schauen wir, was passiert. Ich genieße momentan alles, wie es läuft und nehme einen Tag nach einem anderen und dann gucken wir, was passiert in Zukunft.
2024 ist auch echt eine lange Zeit im Handball, ne? Wo ja, wir wissen, stimmt. Wie schnell das gehen kann. Mega cool. Kaspar, jetzt sind wir wirklich schon fast bei den 2 Stunden, aber da bist du dran schuld. Du hast zu viele gute Sachen erzählt. Ich gebe die komplette Schuld an dich. Wir machen ein ganz kurzes letztes Break, dann habe ich noch 7 schnelle Fragen für dich. Alles dann klar. Sind wir durch. Bis gleich.
Bis gleich.
Kaspar, du hast den Wurf zum Sieg, den letzten Wurf in der Hand. Was machst du, einen Heber oder einen Dreher?
Auf 7 Meter? Oder wo?
Sagen wir mal 7 Meter, das macht es noch dramatischer. Uhr ist schon abgelaufen.
Kommt an, welchen Torwart, wie da steht. Aber wenn es wenn es eine Mancha Simic ist, zum Beispiel zu Hause gegen Melsung, dann 7, dann Heber.
Ach, den hast du, den hast du dieses Jahr so geworfen, oder?
Ich bin ja, mir gar genau. Nicht mehr. Kommt an, welchen Torwart, wie da steht, Simic. So habe ich dir gesagt, ich vorbereite mich, aber ja, dann mache ich wahrscheinlich Heber.
Da sind wir wieder ganz am Anfang des Podcasts mit dem Rückhandwurf. Wer würdest du sagen, hat mehr Style? Bob Hanning oder du?
Bob Hanning.
Mit, ja?
Kommt an, welchen Style wir reden über. Aber der hat immer diese unfassbaren Pullis, wie so gut aussieht. So, der hat, wenn wir reden über so Basketball, Klamotten, ich komme immer zum Training in Jordan, dann bin ich da.
Ja.
Dann habe ich also den Style.
Ich glaube, du bist ein bisschen bodenständiger. So Bob Hanning, das ist eine andere Region der Klamotten sozusagen. Ne?
Ja, das ist, also ist immer so mit, wie heißt die Marken da?
Weiß nicht, Versace oder Gucci?
Ja, genau, so Sachen habe ich nicht.
Ja.
Ich trage immer Jordan.
Ja, finde ich geil. Kann ich mich irgendwann, aber wir hoffen, dass wir irgendwann beide LeBron tragen können, oder?
Das wäre super. Mal machen. Ich kann schnell noch einen anderen LeBron-Trikot finden, kein Problem.
Sehr schön, genau. Du hast ja gerade schon eins an. Trägt der wahre Kaspar eigentlich Fischerhut oder Cap?
Sommer Fischerhut.
Schon, okay. Kürzer deinem Style. Ich habe mir sagen lassen, dass Karneval, ich möchte es jetzt nicht aussprechen, weil das kriege ich nicht hin, aber in Dänemark eine große Sache ist. Wie verkleidet läufst du da auf?
Ist Effe, wie hat das gesagt? Oder Olsen? Das ist Olsen wahrscheinlich. Oder können beide sagen?
Wir können hier keine Infos rausgeben, wer was preisgegeben hat.
Karneval ist groß in Dänemark, aber das ist wie Fasching in Deutschland. Aber das ist eigentlich für Kinder und da haben wir immer so Fasching-Party bei uns gemacht in Hannover, wo man musste in Outfit kommen. Und dann schlägst du eine Tonne und dann kommt Süßigkeit und Popcorn raus von dieser Tonne. Und der, wie schlägt der letzte Brett aus, wird König.
Ach was, und das ist ein Spiel oder hat auch was mit einem Kostüm zu tun dort?
Das ist ein Spiel und alle in Kostümen ja. Da, die schlägen einfach nacheinander. Okay. Und erste Jahr hat den Schläger in Holz kaputt gegangen, weil Efe oder jemand war so stark. So, ich habe einen Aluminium-Schläger gekauft an Amazon. Und dann kam Morten Olsen als Zweiter mit diesem Aluminiumbad und hat der ganzen Tonne weggeschlagen nach Boden.
Ey, ihr habt aber auch irgendwie die Zerstörung in euch, ihr drei, ey. Zu viel Kraft und sinnlose Gewalt. Ach. Kasper, was würdest du sagen? Der HSV oder Hannover, deine beiden Ex-Clubs, wem traust du es zuerst zu, mal wieder einen Titel zu gewinnen in Deutschland? Oder im Fall von Hannover den ersten Titel?
Muss ich Hamburg sagen.
Ja, weil du dort bist. Wäre aber schon geil, oder? Wenn ihr nochmal, ich weiß nicht, Meisterschaft ist wahrscheinlich schwierig, aber den Pokal?
Ja, dann wäre es überragend. Ich nehme auch gern deutsche Meister irgendwann.
Ja, da sind die anderen wahrscheinlich ein bisschen voraus. Aber ja, ey, sag genau. Niemals nie.
Also ja hier, kann ich, hier darf ich traumen und so, oder?
Absolut. Sollst du sogar. Genau. Sollst du sogar. Sehr schön. Kannst du uns, das ist ja eigentlich eher der Job von deiner Frau, aber vielleicht hast du das Talent ja auch, kannst du uns dein Leben in einer Schlagzeile schreiben?
Also mit einem Wort oder so?
Ja, oder kann auch zumindest ein Satz sein.
Meine ganzen Leben?
Ja.
Ein positiver Mensch, wie arbeitet sehr hart.
Ah, okay. Ja, da hast du dich schön beschrieben. Ich hätte jetzt eher sowas wie Living the Dream gedacht.
Ah, da meinst du, sorry, ich habe mich verstanden.
Nee, aber das ist ja auch gut, was du gesagt hast.
Ich dachte, du meinst es über mich selbst. Okay. Always all in.
Ah, geil, okay. Ja, siehst du, da verstehen wir schon wieder deine Mentalität sehr gut. Aber genau das ist, glaube ich, in den letzten zwei Stunden rübergekommen. Hättest du eigentlich als der Blitz eine Chance gegen Usain Bolt auf den ersten 10 Metern? Du hast ihn ja mal getroffen bei Olympia.
Ich habe ein Foto mit ihm von Olympia. Mhm. Also ich glaube, keine Chance.
Ja, ist der noch mal so viel schneller?
Also ich kenne nicht seine Zahlen und Statistiken, aber der ist immer schnell von den letzten 50 Meter, oder? Sein Anfang ist nicht so schnell.
Ich glaube auch. In der Regel genau. Der kommt erst hinten raus, dann ist er unfassbar, weil der irgendwie 45 km/h rennt. Aber ich glaube, genau. Am Start kann man ihn sogar kriegen. Da kriegen ihn zumindest die anderen Weltbesten.
Ich glaube, ich habe keine Chance. Aber mein Kopf sagt, dass ich sollte ja sagen, aber mein realistischer Kopf sagt, halt Maul, du hast keine Chance.
Ach, herrlich. Die Ente gegen Usain Bolt. So stelle ich es mir jetzt in meinem Kopf vor. Ach, Kasper, eine allerletzte noch. Eine Gastempfehlung holen wir uns gerne immer noch ein von all unseren Gästen. Wen sollten wir hier mal einladen und bei Hand aufs Herz ein bisschen was erzählen lassen?
Das ist eine gute Frage. Hans Lindberg vielleicht?
Den, jetzt warte mal, ach nee, ich hatte ja Lasses vorne. Ich dachte jetzt schon, Hans hatte ich schon. Nee, den hatte ich ja noch gar nicht. Du hast recht. Ja, eine alte Däne, stimmt. Jetzt eigentlich zum Karriereende ist ja immer noch nicht. Er macht ja noch mal ein Jahr mehr, wenn ich mich nicht irre, ne?
Ja, okay. Ja, aber natürlich, wenn natürlich spielt Hans, bis er 50 ist oder so.
Dem traut man es zu, ne? Warum eigentlich nicht? Genau. Mal gucken, wann die Knochen irgendwann mal, oder wann er nicht mehr möchte. Wahrscheinlich ist das eher im Kopf. Oh, sehr, sehr schön.
Oder Yogi Bitter.
Der war schon mal da.
Dann Hans Lindberg ist es.
Dann Hans Lindberg. Yogi konnte ich mir nicht entgehen lassen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ist schon, ach, ich komme auch durcheinander, wann wer da war. Inzwischen haben wir schon einiges an Episoden abgefrühstückt. Kasper, tausend Dank. Das war möglich. Mega. Ich hoffe, jetzt weißt du, warum wir hier manchmal zwei Stunden brauchen. Aber jemanden wie dich will man ja mal so richtig kennenlernen, wenn man dich schon mal an der Strippe hat.
Dankeschön, weißt du? Dankeschön. Wir sind auch jetzt über zwei Stunden, eine Minute. Geil.
Genau. Das sagt mein Aufnahmegerät auch. Also, damit ist, hoffe ich, alles gesagt. Ich sag dir echt tausend Dank. Es war mega unterhaltsam, manchmal auch nachdenklich, genauso wie ich das hier ehrlich gesagt liebe. Also ganz, ganz großartig von dir. Lass dir bloß nicht von Effe erzählen, dein Deutsch wäre nicht gut genug. Ich weiß gar nicht, was der immer hat. Der hat selber noch so einen halb russischen Akzent, aber ja, redet genau, hier immer groß
genau,
rum.
Genau, das ist seine beste Waffe. Der schießt als Verteidigung.
Stimmt, ja klar. Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, genau.
Ja, so kennen wir den Effe. Oh Mann. Kaspar, tausend Dank. Tausend Dank an euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Abo da. Betätigt die Glocke oder wie das Ding heißt bei Spotify. Da werdet ihr benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.